Einen wundervollen guten Tag. Mein Name ist Thomas Imbusch. Ich betreibe zusammen mit meiner Frau, der Sophie Lehmann, das Restaurant 100-200 in Hamburg. Und ich wurde gebeten, etwas zu meiner Frau zu sagen, was mir natürlich relativ einfach fällt. Aber ich muss wirklich sagen, zu dem Thema Getränke ist es mir noch einfacher gefallen, weil Sophie in der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt erst verstanden habe, um was es bei dem Thema Wein bzw. Getränke im Allgemeinen geht. Kulinarisch sozialisiert bin ich mit dem Thema Wein groß, Name, teuer. Also ganz Stereotyp, alter weißer Mann, so muss das sein und alles andere ist völliger Quatsch. Das heißt also, ich bin Sophie Lehmann auch mit der Arroganz begegnet und habe gesagt, pass mal auf, diese ganze biodynamische Pisspleure, die brauchst du mir gar nicht ins Glas geben, sondern es geht hier um die großen Dinge. Es geht hier um also den ganzen typischen Bla-Bla-Bla-Bullshit, den keiner mehr braucht. Und vor allen Dingen habe ich verstanden, dass es totaler Blödsinn ist. Weil ein Wein bzw. ein Getränk hat immer seine Zeit, hat immer seinen Ort, hat immer sein Essen und hat immer seine Begleitung. Mit der Begleitung meine ich mit wem konsumiert man das. Man kann es ja auch natürlich auch alleine vom Fernseher sich den Kopf drücken, aber es geht immer darum, was möchte ich mit diesem Getränk erzählen? Und das Seltenste und das absolut nie Passendste ist meistens der große Name, die große Etikette. Und dafür bin ich Frau Lehmann, unabhängig davon, dass ich sie toll finde, sie bezaubernd finde. Ich finde sie sehr heiß, ich finde sie sehr, sehr angenehm, aber dass sie mir das beigebracht hat und davon zehre ich bis heute. Dafür bin ich ihr auf ewig dankbar, weil das ist unabhängig davon, dass ich diese Person liebe und dass ich sie vergöttere und dass ich mit ihr alles mache. Nicht nur ja mein Leben teile, sondern auch das Geschäft mit ihr teile. Was im Übrigen ja auch unser Leben ist. Deswegen sind wir, glaube ich, auch so, wie wir sind. Aber das ist wirklich etwas gewesen, das hat in meiner Laufbahn als Koch einen fundamentalen Einschnitt gegeben, weil man auch so ganz anders über die Dinge nachdenkt, die man auf den Teller versucht zu bringen. Und wenn man gerade in den Bereich reinkommt, dass man wirklich versucht, auch etwas anders zu kochen als die anderen, sondern dass es darum geht, dass man Emotionen transportieren möchte. Und wir reden nicht davon, ich möchte Bilder im Kopf der Gäste malen, sondern es geht darum, ich möchte nachhaltig mit dem in Erinnerung bleiben, was bei uns konsumiert wird. Und diese Symbiose aus Essen und Trinken mit dem Verständnis, wie Sophie über das Thema Getränke rangeht, nachdenkt, das ist wie Musik. Das ist die perfekte Band, das ist der perfekte Ton, das ist der perfekte Moment. Und das sind so viele Faktoren, die da zusammenspielen. Und die Geschichte ins Glas zu packen und die Geschichte auf den Teller zu packen und sie so zu erzählen, dass ein jeder sich wohlfühlt, das macht einen unglaublichen Spaß. Das macht unfassbar viel Arbeit. Ja, natürlich, klar, sicher. Aber ich glaube, Sophie und ich sind noch nie zur Arbeit gegangen, sondern wir dürfen tun, was wir lieben und das macht uns unglaubliche Freude. Und allein der Prozess bei uns, neue Gerichte zu kreieren und dazu das Getränk passend in das Glas zu packen, das sind Situationen, die sind immer noch, auch nach 6 Jahren, nachhaltig in unserem Gedächtnis eingebrannt worden. Und dafür bin ich der Frau Lehmann unendlich dankbar, dass ich das erleben durfte, weil ohne dieses Verständnis und ohne dieses mach mal deine Schublade auf, hör mal auf, darüber nachzudenken, was andere Leute denken, was du haben musst auf deiner Weinkarte, sondern versuch mal selbst in dich reinzuhören, was brauchst du, was willst du wirklich haben. Das ist das, was sehr, 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 sehr besonders ist bei Frau Lehmann. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner dieser Zeit. Meine heutige Gästin habe ich im Hamburger 100-200, was sie zusammen mit ihrem Mann Thomas Imbusch im Jahr 2017 eröffnet hat, besucht. Sophie Lehmann ist 1991 geboren, nahe Rostock aufgewachsen und schloss neben ihrer Kochausbildung im Relais Chateau Schlosshotel Burg Schlitz auch noch die Ausbildung zur Hotelfachfrau erfolgreich ab. Die Weiterbildung zur Sommeliere war für sie ein weiterer logischer Schritt. Ihr Weinwissen erweiterte die Norddeutsche in der Ostsee-Lounge, der Strandhotel Fischland und im Restaurant Off Club. Und es war ein großartiges und zeitloses Vergnügen, sie zu treffen, mit ihr zu reden und sie heute hier zu präsentieren. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich aufs Herzlichste bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Consiovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg aufs Allerherzlichste bedanken. Dank ihnen ist dieses Projekt möglich. Vielen lieben Dank dafür. Und nun geht es los, nun geht es auf nach Hamburg zu Sophie Lehmann!
Was bist du am meisten? Geschäftsfrau, Köchin, Sommeliere?
Genusssüchtig am meisten, aber ich glaube, das Weinthema ist immer noch das, wo man mich am emotionalsten und am schnellsten und am leidenschaftlichsten bekommt.
Kannst du das überhaupt noch? Kannst du noch weinen?
Weil ja, ich kann noch weinen.
Du bist ja also allumfassend hier tätig, nicht zuletzt eben auch als Mama.
Mhm. Also was natürlich, was mich sehr viel Herzblut gekostet hat, ist doch relativ schnell nach Gründung des 100-200 ist abgeben zu müssen, jedes Glas Wein selber auszuschenken, weil es einfach irgendwann nicht mehr drin saß. Und wir ja natürlich auch ein Team von Menschen haben wollen, die wachsen und die selber auch Kompetenzen haben. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Dem trauere ich auch manchmal noch hinterher, weil ich doch am liebsten jede Geschichte selber erzählen würde. Aber ja, ich kann weinen noch und das macht auch noch ganz viel Freude.
Was ist Wein für dich? Also ich komme da jetzt drauf, weil du sagst, jede Geschichte selber erzählen. Ja. Ihr habt ja bei eurer Menüphilosophie mehr oder weniger den Ansatz, Menü erzählt eine Geschichte und wir wollen das durchlaufen und wir leben das intensiv. Ist es beim Wein genauso?
Also ich finde, es muss hier so sein. Es wäre ja total absurd, in der Küche so ein riesen Philosophie- und Leidenschaftsthema aufzumachen. Aber Wein ist dann halt einfach nur ein Getränk dazu. Allgemein finde ich, also für mich persönlich ist Wein etwas, das muss immer an den Ort, in die Zeit, zu den Menschen, in die Situation passen. Weil es gibt ganz, ganz viele großartige Dinge, aber die können auch manchmal total fehl am Platz sein. Und wenn du so einen Ort wie hier hast, wo auch viel Geschmack, viel Intensität, manchmal ein bisschen Disharmonie, manchmal was total Sinnliches, also einfach eine sehr abwechslungsreiche Kulinarik stattfindet, dann brauchst du ja auch einen Wein, der da irgendwie mitgehen kann. Und das sind eben oftmals Sachen, die würdest du dir nicht Samstagnachmittag auf der Terrasse aufmachen.
Also deine Weine sind anders als die vier Jahreszeiten?
Ich hoffe doch. Ja, das wäre doch sonst fürchterlich. Dann würde es ja gar keinen Sinn machen, bei mir Wein zu trinken und im vier Jahreszeiten Wein zu trinken. Und Gastronomie soll ja davon leben, dass man ganz viele Orte hat, wo man unterschiedliche Dinge erleben kann. Also das finde ich immer, dass man, wenn man gerade auch Häuser besucht, wo eben auch ein Sommelier tätig ist, möchte ich gerne auch so ein bisschen sehen, was ist das für ein Haus, wo stehen die, wo sehen die sich kulinarisch. Ich glaube, dass man dabei so ein bisschen Sachen haben darf, womit man auch viele Menschen begeistern kann, das ist klar, und die man einfach auch so trinken darf. Aber gerade wenn wir auch über das Food Pairing sprechen, was bei uns einen ganz, ganz großen Teil ausmacht, dann müssen das Weine sein, die in diesen Ort und in dieses Setup passen. So sehe ich das für mich.
Ja. Dann ganz bewusst gegen das, jetzt vier Jahreszeiten, und da irgendwas gegen zu haben oder Atlantik oder was auch immer, dagegen aus, du sagst, diese Weine könnten dort sein und
Nein. Also ich glaube, das ergibt sich einfach aus der Stilistik in den meisten Fällen und aus dem, wie der Wein platziert wird. Also wenn ich in der Wohnhalle im Jahreszeiten sitze, was ich im Übrigen sehr liebe, das sei an dieser Stelle mal gesagt, ich finde es einen absolut wundervollen Ort von klassisch gelebter Grand Hotel Gastronomie. Aber da ist sowohl mein Setup, die ganze Atmosphäre, was total anderes, als ob ich hier abends sitze und den Mund voll mit Salz, Säure und Rauch habe. Ja, auch die Küche von einem Christoph Ruffer im Herlin ist ja eine ganz andere als die von einem Thomas Imbusch hier im 100-200. Und es wäre ja völlig absurd, dazu die gleichen Getränke auszuschenken.
Und wie sind deine Weine anders? Also was skizziert die oder wonach suchst du deine Weine aus?
Ich glaube, sie sind oftmals für den, und das sage ich jetzt mal ganz pauschal, für den deutschen Gastronomiegaumen, also jetzt nicht für Weinnerds wie uns, sondern für den ganz normalen Gast, durchaus ungewöhnlich, weil ein bisschen intensiver, ein bisschen eckiger und immer auch noch Sachen dabei, wo man sagt, Mensch, das habe ich noch gar nicht getrunken oder das würde ich privat nicht trinken. Und da hat ja jeder so seine anderen Präferenzen. Und das aber in einen Zusammenhang zu setzen, sagen, ja, verstehe ich. Also die Flasche würde ich mir auch nicht Sonntag zum Frühstück aufmachen. Wenn Sie jetzt aber gleich das Essen dazu haben und da passiert was, Sie haben davor das gegessen, Sie essen danach das, dann erzählt es über den Abend eine Geschichte. Und dann versteht man auch einmal, dass Wein auch mehr sein kann als das immer gleiche Getränk, von dem ich weiß, das schmeckt mir und das erwarte ich auch. Die Weine haben auch ihren Platz und ich finde, das darf jeder zu Hause haben und das darf man auch in seinem Lieblingsrestaurant haben. Aber wenn ich mich in die Hände von leidenschaftlichen Gastgebern begebe und nicht sage, ich weiß genau, was ich will, sondern macht mal, dann erwarte ich auch, dass ich andere Dinge kennenlerne und eine andere Sichtweise auf Genuss, in diesem Falle Wein.
Ist das bei dir das Credo, wenn du die Weine aussuchst, dass du sagst, die müssen entweder provokant, müssen andersartig, müssen eine Story haben oder
Es muss über den Abend alles passieren. Also ich finde, wenn du nur auf gewollte Provokation gehst, dann ist es anstrengend. Dafür stehe ich auch nicht, da stehen wir, glaube ich, als Laden auch nicht für. Ja, wir machen viele Dinge anders, aber auch gerade beim Wein, du willst auch dieses absolute Wohlfühlmomentum haben. Also wenn du hier 3-4 Stunden sitzt, darf das halt dieses von, oh, was ist das denn? Oh, das ist ja total großartig bis zu, da reibe ich mich immer noch dran, aber auch so, geben Sie mal noch mal mehr. So, das ist jetzt so das Glas, da kann ich mich einfach reinlegen und damit lasse ich den Abend dann auch noch mal ausklingen. Und das zu kuratieren, da ein Gefühl für zu haben, was kann ich mit meinen Gästen machen, wie kann ich sie mitnehmen, dass sie den ganzen Abend irgendwie auch gebannt am Glas bleiben, das ist ja für mich das Verständnis, wenn jemand sagt, Sophie, mach mal die begleitenden Getränke dazu, dann ist das mein Anspruch an das, was hier im 100-200 passieren soll.
Hast du die gleichen Ansprüche dort wie dein Mann in der Küche, sprich, dass ihr versucht, die Weine direkt zu beziehen, nicht über 1000 Großhändler, dass ihr in Kommunikation mit den Lieferanten geht, dass ihr mehr oder weniger dieses Nose-to-Tail, was ihr ja in der Küche, im Restaurant selber praktiziert, auch im Wein. Gut, da kannst du nicht alles, außer dass du halt Wein und Krappe hast. Alles in einem Glas. Nein. Das mehr oder weniger praktizierst. Also habt ihr da eine Philosophie? Seid ihr da raus?
Das in jedem Falle, wobei man da, glaube ich, irgendwie auch den Schwenk machen muss. Wir als Sommeliers machen es gerne, aber auch die Gäste, gerade die Geneigten, gehen gerne dann zu sagen, ja, Wein, das Naturprodukt und Wein und super und ganz klein. Das ist ja Bullshit. Also Wein ist ja ein super organisiertes, großes Business, wo einfach ganz viel auch an Logistik etc. pp. Hinterstecken muss, damit es überhaupt möglich ist, dass ich Flaschen aus aller Welt nach den gleichen Standards auf meinem Tisch haben kann. Da haben wir uns gesagt, gut, große Händler und Übersee ist nicht das. Also das sehe ich auch vom Geschmacksprofil her nicht bei uns. Das passt auch oftmals mit der Küche nicht. Und das ist ja, deswegen haben wir gesagt, okay, wir bieten keine Dinge an, nur um sie auf der Karte zu haben. Ich glaube, wir kommen gut ohne die großen Namen aus, die ich eben auch nur über die großen Händler beziehen kann. Das war so ein Credo, das haben wir von Anfang an festgelegt. Und alles andere, das sich jetzt rauskristallisiert hat, also es ist eben viel Deutschland, es ist viel Frankreich, es ist aber sonst eher so die Ecke Georgien, Kroatien, die oftmals mit unserer Küche großartig harmoniert und wo wir auch bei den Winzern beziehungsweise bei den ganz, ganz kleinen Händlern eher fündig werden. Mhm. Das ist etwas, das hat sich entwickelt, einfach auch mit unserer kulinarischen Entwicklung. Das Schöne ist, dadurch, dass wir eben, und da kommt dann doch wieder die Geschäftsfrau durch, dadurch, dass wir wirklich selbstständig sind und auch keinen Investor haben und keine Sponsoren haben, habe ich die Freiheit, wirklich alles zu bestellen. Also mir sagt keiner, du musst aber zumindest den Champagner haben oder dieses haben oder ne, so ein kleines Mindestangebot, sondern da können wir ganz frei agieren. Und ich bin für mich auch total fein damit zu sagen, davon gibt's halt nur 24 oder 36 Flaschen. Und dann ist das halt nach 2, 3, 4 Wochen in der Begleitung aufgebraucht und dann kommt was Neues. Das ist ja auch einfach eine Entscheidung, die man für sich selber treffen muss. Ich bin damit total fein, immer auf die Suche zu gehen und mit diesem, auch mit der Herausforderung kleinerer Händler oder Winzer zu leben, wo man sagt, oh Leute, ich habe doch aber bestellt und wir haben doch gesagt, das ist da und es kommt halt trotzdem nicht. Das ist aber einfach eine Philosophiefrage, die bei uns aber ganz klar ist. Immer lieber kleiner, feiner, persönlicher als einfacher. Das ist bei unserer Größe und bei unserer Art, wie wir das Unternehmen führen, möglich. Bei anderen eben nicht oder man entscheidet sich nicht dafür. Das finde ich ist auch total in Ordnung. Abseits davon haben wir uns aber kein Dogma aufgelegt, zu sagen, das muss ein bestimmtes Label haben oder das darf. Es muss das sein oder es darf jenes Bestimmtes nicht sein, ne? Sondern wir gucken eher, dass wir die Leute wirklich kennen und sei es nur telefonisch, aber dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie ticken die wirklich abseits von dem, was sie so marketingtechnisch erzählen, weil auch das Marketing beim Wein ja inzwischen ein ganz großes Thema geworden ist. So wie wir es in der Küche ja auch schaffen, viele Geschichten zu erzählen und keiner guckt so genau hin, ob die dann auch wirklich stimmen oder nicht. Dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt, ich kaufe zum Beispiel nur Wein von Menschen oder auch bei Händlern, die ich mag. Weil ich mag nicht mit Leuten zusammenarbeiten, bei denen ich mich irgendwie unwohl fühle. Dafür ist der Markt auch zu groß. Und das andere ist aber, dass man, glaube ich, auch über die Zeit, wenn man so viele Weine trinkt und sich so ja auch leidenschaftlich damit auseinandersetzt, auch ein Gefühl dafür kriegt, ist es so handwerklich gemacht, wie das erzählt wird? Oder ist da irgendwie vielleicht doch manches schneller entstanden oder ein bisschen anders verarbeitet als man macht? Und da entscheiden wir viel einfach wirklich nach, macht das Spaß? Passiert da am Gaumen wirklich das, was ich erwarte? Für mich hat ein Wein immer eine Komplexität, die gar nicht anstrengend sein muss und die gar nicht von intensivem Aromen ausgeht, sondern von einer gewissen Spannung, die so ein Wein inne ist. Das ist mehr als nur das eine Glas ist, sondern dass du auch noch nach dem zweiten, nach dem dritten einfach merkst, da passiert was, das macht Lust. Im Idealfall kann ich den einfach so trinken. Wenn ich aber möchte, kann ich da auch reingehen und kann riechen und kann schmecken und sagen, ah, okay, guck mal, da ist irgendwie noch sowas dazwischen und noch was dahinter, was Neues. Und so suchen wir eigentlich aus. Da gibt's den einen oder anderen auch ein bisschen größeren Händler, der nach ihren Kriterien arbeitet. Deutschlandweit versuchen wir eigentlich alles direkt zu machen. Und so, wo es geht, auch in den umliegenden Sachen direkt oder eher über kleinere Händler zu arbeiten.
Also ihr scheut den Aufwand nicht. Aufwand meine ich da zum einen mit, dass natürlich eine Entscheidung ist, wenn ich draußen Sonnenschirme habe oder die kaufen muss, ob ich da jetzt ein großes Champagner-Emblem drauf haben möchte und diese 1.000 Euro pro Schirm dann irgendwo spare. Bei 10 Schirmen ist das schnell gerechnet. Absolut. Ob man das eben investieren möchte oder nicht und dann eben mehr oder weniger seine Philosophie dafür aufgibt. Zum anderen natürlich auch die Zusammenarbeit mit kleinen Weingütern einzeln zu bestellen, ist halt aufwendiger als zu sagen, ey, einmal 360 eine Palette. Absolut, und der Azubi räumt das nach und das auf.
Es ist kostenintensiver und es ist natürlich oftmals auch, das muss man ja auch ganz klar sagen, eine Marketinggeschichte. Also ne, wenn ich gut mit einem großen Handelshaus zusammenarbeite, ist die Wahrscheinlichkeit auf großen Veranstaltungen, in solchen Sachen einfach auch mitzulaufen, weil ich natürlich ein guter Kunde bin und man ein vertrauensvolles Verhältnis hat, ja logischerweise auch viel naheliegender. Aber wir haben uns in allen Bereichen, sei es in der Küche, sei es auch damals in der Ausstattung des Restaurants und eben auch bei den Getränken dafür entschieden, in allen Bereichen weg von der Industrie zu gehen und bewusst immer zu sagen, wir wollen den kleineren, den anstrengenderen Weg gehen, weil es für uns spannender ist, weil es für uns richtiger ist und weil es für uns auch einfach persönlich total entscheidend ist, dass Gastronomie ein bisschen mehr Diversität hat, als die immer gleichen Produkte überall zu sehen. Das ist keine Verurteilung dafür, dass man es macht. Es gibt Konzepte, da ist das auch total sinnvoll. Und da erwarte ich auch als Gast, wenn ich da reingehe, würde ich den immer gleichen Champagner trinken in bestimmten Häusern. Ich weiß, das ist die Qualität, die kann ich auf der ganzen Welt trinken. Das hat total seine Berechtigung. Nur für unsere Selbstständigkeit haben wir gesagt, wir wollen klein, fein. Das darf anstrengend sein. Das darf auch mal einen wirklich zur Weißglut treiben. Und sie sagt genau das, was du sagst. Hey, jetzt ja, kleine Bestellung, auch super. Ist ein Feiertag, das kommt nicht, das, was wir noch haben. Das ist nervenaufreibend. Aber dadurch da entdeckt man so viele großartige Sachen, die man sonst nie kennenlernt. Und so ein Glitzern beim Gast in den Augen zu sehen von, habe ich noch nirgendwo getrunken, was ist das denn? Ich bin echt viel unterwegs. Das ist was, das macht mir unglaublich viel Freude.
Wie frech oder wie direkt oder wie nachdringlich bist du bei den Informationen, wenn du sagst, es wird einem vieles erzählt über Nachhaltigkeit, über Ernsthaftigkeit, über Glaubwürdigkeit, wie sie im Weingut arbeiten. Also willst du es wirklich wissen oder vertraust du dann den Händlern, den Weingütern, wenn sie sagen, na klar spritzen wir nicht, natürlich bewässern wir nicht, natürlich säuern wir nicht, natürlich machen wir das und das nicht. Wichtig ist dir das?
Oder? Alles so wie im Morgentau entstanden. Die Antwort ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, so merken wir es auch bei der Lebensmittelerzeugung, wenn man den meisten Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, wirklich eine Frage stellt und sagt, ich will das wirklich wissen. Wie ist das? Wie funktioniert das? Wieso könnt ihr das anbieten und alle anderen drumherum nicht? Wie könnt ihr das zu dem Preis anbieten? Wieso habt ihr das in dieser Menge? Und Winzer, Händler, Bauern merken, ach krass, das ist ein Gegenüber, der will gar nicht nur die Plattitüde hören. Dann kriegt man eigentlich ziemlich schnell ziemlich ehrliche Antworten. Also ich habe bis jetzt vielleicht 2-3 Situationen gehabt in meiner jetzt ja auch nicht mehr ganz, ganz jungen Laufbahn, wo ich gesagt habe, ah ja, komm, da habe ich mich verarschen lassen. Aber ansonsten.
Aber ist dir schon wichtig? Du fragst danach und du möchtest bei jedem, nicht unbedingt Wein, aber Weingut wissen, dass deine Parameter dort funktionieren und du kannst, stehst hinter jedem Weingut.
Genau, das ist ganz wichtig. Und die meisten Menschen sind ja auch ehrlich so, wenn du sagst, mich interessiert das gar nicht, was für ein Leben ihr habt, sondern wie arbeitet ihr wirklich? Wo zieht ihr eure Grenze? Weil auch ein Weingut muss ja wirtschaftlich bleiben und muss ja irgendwann entscheiden, wie gehe ich mit gewissen Sondersituationen um? Und wenn man sich darüber mit den Menschen unterhält, merkt man ganz schnell, okay, wo legen sie ihren Schwerpunkt? Und das finde ich, sagt eigentlich immer ganz, ganz viel darüber aus, weil wir sind auch so, wir versuchen alles bestmöglich zu machen, aber ich glaube, den Anspruch auf perfekt, nachhaltig, super klein, also diese perfekte Welt gibt's einfach nicht, sondern wir befinden uns ja jeden Tag auf einem Weg dahin und treffen ganz, ganz viele Entscheidungen und wenn man sich wirklich mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auseinandersetzt, kriegt man schnell mit, wo wo legen die ihren Fokus drauf und kann dann auch guten Gewissens sagen, ja, in dem Jahrgang wurde halt, sollte spontan vergoren sein, ging aber nicht. Und bevor das alles in die Bütt geht, hat man halt ein bisschen Starterkultur dazugegeben. Da kann ich dann auch total hinterstehen, weil ich weiß, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. Und solche Geschichten sind mir halt wesentlich wichtiger, als zu sagen, Dogma XY und das muss jetzt so sein, ansonsten ist der Winzer raus. Und ich glaube, im Miteinander kann man da viel verstehen oder auch sagen, das ist zwar nach allen Idealparametern, die wir haben, hergestellt, schmeckt aber trotzdem scheiße, dann ist das halt auch so. Ja. Also es gibt auch Winzer, die ich total sympathisch finde, die eine großartige Philosophie haben, deren Weinstilistik mir aber einfach nicht schmeckt. Hm. Ja, dann ist das auch so. Also das ist, glaube ich, immer so. Letzten Endes geht's um Genuss.
Was ist für dich wichtiger, die Parameter in der Kombination mit den Speisen oder der Wein by itself? Oder der Winzer? Also der Winzer hast du ja ausgeschlossen, hast du ja gesagt, das ist eigentlich sekundär. Wie lieb der guckt oder was für ein Lächeln der hat. Aber muss der Wein funktionieren oder muss er immer zur Küche mit Thomas funktionieren?
Vielleicht wollten wir einfach nebenbei ein Glas Wein probieren, damit es leichter fällt, mit dem darüber sprechen. Das kommt drauf an. Also wir suchen schon, wir haben ja 4 Saisons pro Jahr, das vielleicht mal so gesagt, 4 ganz unterschiedliche Themen. Das heißt von vegetarisch über Wild, Krustentiere, sehr rauchige, dunkle Küche bis zu Omnivore und dann sehr leichter Fischküche, sind das im Prinzip 4 eigenständige kulinarische Welten. Wenn es darum geht, in die Begleitung zu gehen und die Weinkarte so ein bisschen anzupassen, dann geht es mir darum, passt es zum Essen? Wenn es aber darum geht, Dinge zu haben, die in dieser kleinen, feinen Karte stattfinden, dann geht es einfach darum, ist der Wein an und für sich, ist das ein Wein, den ich als Flasche trinken kann und wo ich bis zum letzten Schluck sage, ja, das macht Spaß. Und dann geht es nicht um die Kombination Wein-Essen, sondern die Grundsätzlichkeit, passt das in unsere kulinarische Welt? Ja, klar. Und dann darf der Wein das sein, was er eben ist.
Mhm. Vier Jahreszeiten mit dem Menü, wie machst du das mit dem Wein? Also ein Weinmenü oder eine komplett neue Karte oder was sind da deine Ansätze, Gedanken, dein Vorgehen?
Also das, was in der Begleitung stattfindet und sag ich mal, was sich dann aus dieser Suche nach neuen Weinen entwickelt als neuer Bestandteil der Karte, das ist schon jede Saison ziemlich neu und anders.
Die komplette Weinkarte?
Nee, also wir sind jetzt an einem Punkt, wir sind jetzt, haben das jetzt das 6. Jahr durch, dass ich sagen kann, jetzt kann man real darüber sprechen, eine wirkliche Weinkarte aufzubauen, dass man auch langsam anfängt, einen Keller strukturiert aufzubauen, weil man weiß, was passt hier, was funktioniert und auch in eine Wirtschaftlichkeit kommt, dass das überhaupt möglich ist. Das muss man ja auch fairerweise sagen, auch eine Last dessen, wenn man so absolut unabhängig und klein arbeiten will, das ist schon ganz schön teuer, einen Weinkeller aufzubauen und erfordert einfach ganz viel Disziplin und Planung. Das wechselt natürlich nicht. Also es gibt so ein paar Dinge, die wirst du bei uns im 100-200 immer finden oder gewisse Stilistiken und Arten. Alles andere ist aber schon in einer kompletten Bewegung. Ja.
Was ja eigentlich auch Sinn macht. Also zum einen, weil man ja oft in ein Restaurant geht, um eine gewisse Küche zu begleiten, die ja in jeder Jahreszeit anders ist. Ja. Wenn man in jeder Jahreszeit in einer anderen Stimmung ist, gibt ja immer so dieses fast kindliche, auch im Winter trinke ich nur das eine und im Sommer nur das andere, was 90% oft also stimmt oder eben auch begründbar ist. Andere trinken natürlich das ganze Jahr immer das Gleiche durch, aber letztlich, wenn man es einigermaßen anders oder smart aufbauen möchte, wäre es ja gar nicht so verkehrt, eine Weinkarte komplett immer neu zu gestalten. Das ist natürlich ein riesen logistischer Aufwand, ja. Aber why not?
Naja, du musst, oder zumindest zu denken, einen Teil davon mitfließen zu lassen. Ne? Also ich glaube, gerade wenn wir auch davon sprechen, Weinkeller aufzubauen, dann musst du ja langfristiger denken und arbeiten. Und auch da ist aber der Wunsch, da fangen wir jetzt an zu sagen, Mensch, pro Saison entdecke ich aber auch ein paar Stilistiken oder ein paar Arten, die funktionieren, glaube ich, regelmäßig in dieser Jahreszeit, in diesem Setup. Und davon dann auch zu sagen, davon kauft man so viel. Und das ist auch ein Wein, der hat ein Potenzial, eben alt zu werden und spannend zu werden. Und das dann auch langsam, aber sicher mit aufzubauen, dass man in den nächsten Jahren gar nicht so dieses riesige, man muss immer alles neu kaufen, gerade auch für die Karte. In der Begleitung wird es immer so sein, klar, ne, weil wir da einfach auch über Dinge sprechen, die in kleinsten Mengen verfügbar sind und die wir in doch verhältnismäßig großen Mengen brauchen, weil wir haben einen Begleitungsanteil von 80-90%, zwar gemischt auch mit alkoholfrei, aber doch schon dominierend, deutlich dominierend. Da darf diese Bewegung drin sein, da darf das auch anstrengend sein. Für die Karte ist es jetzt was glaube ich, mit so einer Routine irgendwann dann aber auch total spannend ist, in den nächsten 10 Jahren zu sagen, was ist da so gewachsen über diese Saisonwechsel und wofür stehen die einzelnen Jahre? Das ist so mein persönliches Weinherzziel fürs 100-200 im Prinzip, gewachsene Saisonkarten zu haben.
Habt ihr eine feste Weinbegleitung für eine feste Saison oder variiert ihr da? Klar, ihr habt kleine Chargen, die ihr von Winzern kauft, da wird schon mal einen Ausfall dann irgendwann geben. Ja. Aber ist das so die Grundphilosophie, dass ihr sagt, zu dem Menü ist das absolute Nonplusultra genau dieser Wein und dem würden wir ganz gerne diese 3 Monate laufen lassen?
Dazu muss man sagen, dass das Menü gar nicht garantiert immer gleich bleibt, weil wir wirklich sagen, der Erzeuger, der Bauer, der Fischer, was auch immer entscheidet, was kommt. Gerade beim Thema Wild, jetzt haben wir unglaublich viele Wechsel drin. Beim Thema Fisch, Meeresfrüchte ist es noch schlimmer. Das heißt, es kann durchaus sein, dass alle 3 Tage irgendwas im Menü anders ist. Hm. Kann auch sein, dass es mal fast eine ganze Saison durchläuft, aber darauf kann ich mich eben nicht verlassen. Deswegen brauche ich gedanklich diese Flexibilität sowieso immer, da einfach drauf reagieren zu können. Ich glaube auch nicht, dass es den einen Wein gibt für das Essen und den Moment. Gerade dadurch, dass wir auch sprechen, das Essen ist bei uns auch keine wahllose Aneinanderreihung von Gängen, sondern das baut aufeinander auf, das spielt miteinander. Deswegen verkaufen wir es auch nur als das eine Setup, aus dem man eben sich nicht seine Lieblingsgänge aussucht. So funktionieren auch die Weine und oftmals ist es dann eher so, dass wenn ein Wein ausfällt oder sich ein Gericht ändert, dann auch die Weine drumherum angepasst werden müssen, weil die Harmonie sonst einfach nicht mehr gegeben ist. Das ist dann total nervig.
Die Dramaturgie dann ganz andere
genau.
ist.
Und, ja, so und du auf einmal dann merkst du so, du hast den Wein im Mund und sagst, ja, also ne, für sich genommen verstehe ich das, Essen und Getränk funktionieren, aber ich habe noch so dominant das Aroma von dem Wein davor, dass ich irgendwie das überhaupt gar nicht wahrnehmen kann, weil es dann viel zu filigran oder so. Ne, da gibt es ja verschiedenste Dinge, wie Abläufe einfach nicht funktionieren können. Und da muss man dann manchmal leider auch, wenn man gesagt hat, ja, das passt alles, irgendwie reingehen und Sachen ändern zum Wohle des Gesamtbildes, wo der einzelne Wein dann nicht dominieren darf.
Machst du das? Also suchst du die Weine, das Weinmenü aus oder ihr seid ja sehr teamfokussiert, dass ihr versucht, eurem Team auch eine gewisse Kompetenz zuzusprechen und jeder eine gewisse Präsenz auch haben darf. Macht das Team das bei euch?
Da gibt es im Prinzip 2 Ebenen. Es gibt die eine Zeit, wenn Thomas anfängt, so wie jetzt noch in der laufenden Saison, schon mit mir über Essen zu sprechen für das nächste Thema. Das ist alles nur im Kopf und theoretisch und maximal aufgeschrieben. Da glaube ich, habe ich einfach die Aufgabe oder auch vielleicht ja diese Inselbegabung mir vorstellen zu können, was in Thomas irrem kulinarischen Kopf passiert und darauf Wein denken zu können. Mhm. Und es ist eher so, dass ich dann sage, ne, auch unseren Mitarbeitern, guck mal, ich glaube, für die nächste Saison suche ich Malvasia, das. Ich brauche Chenin Blanc, aber Bienenwachs betont. Und dass die dann sagen, ah, guck mal, da kenne ich was Cooles, da kenne ich das. Und dass man dann anfängt, so ein bisschen zu sammeln. Weil ich finde das schon auch schön, wenn ein Mitarbeiter sagen kann, das Weingut finde ich total toll und den Wein habe ich ausgesucht und der hat dann gepasst. Aber das letzten Endes dann im Probieren zu sagen, die finale Menüprobe, wir kochen, wir trinken, wir essen, dann sind es erstmal Thomas und ich, die es essen und trinken. Und dann essen es die Mitarbeiter. Und wenn ich da sehen würde, dass zum Beispiel etwas auf völliges Unverständnis stößt, dann würden wir da auch in die Rücksprache gehen und das machen. Und dann reiben wir uns auch hinterher dran und sprechen viel drüber, warum ist das so und warum nicht. Und aber das absolute Zusammensetzen der Begleitung passiert zwischen Thomas und mir in den meisten Fällen.
Die Mitarbeiter essen das? Ihr macht einen Teamday und ihr kocht füreinander?
Du musst dir das so vorstellen, wir haben ja ganz klare Saisonwechsel, das ist nicht so ein bisschen fließend und das Menü wandelt sich, sondern es gibt einen deutlichen Cut und dann gibt es einen Tag, da wird hier, also im Prinzip ist die Küche jetzt 2 Wochen vorher, ist sie im Probekochen, die ersten Sachen laufen, Dinge werden vorbereitet und dann gibt es einen Tag, wo das komplette Menü erst nur von der Frühschicht gekocht wird. Thomas und ich uns um die Getränke kümmern, letzte Details besprechen, Abläufe und dann übernimmt die Spätschicht in der Küche und kocht das für das ganze Team.
Wow.
Und dann geht jeder Mitarbeiter essen bei uns. Einmal pro Saison mindestens als Gast mit komplettem Setup von reinkommen bis zum Ende. Weil ich glaube, dass das so fundamental wichtig ist, dass du das, was du machst, selber lebst und liebst. Mhm. Und wie viele Menschen in der Gastronomie haben grundsätzlich gar nicht die Möglichkeit, irgendwie auf dem Niveau, auf dem sie arbeiten, selber essen zu gehen, das regelmäßig zu machen, geschweige denn im eigenen Laden. Aber wenn du doch gar nicht weißt, wie sich das als Gast anfühlt, was willst du denn da erzählen? Wenn du dir einen Teller hinten in der Spülküche teilen musst mit 4 anderen Leuten, dann hast du doch nie das ganze Geschmacksbild. Mhm. Und wenn du nie das Menü gegessen hast, dann, ja, was soll ich denn meinen Mitarbeitern was von Dramaturgie erzählen und welcher Gang jetzt harmonisch ist und welcher so ein bisschen polarisieren soll? Aber sie haben es nie gegessen. Das ist doch totaler Blödsinn. Plus, ich finde, es hat auch was mit so einem Perspektivwechsel zu tun. Also wir wissen es ja alle, du wirst ja alltagsblind bei vielen Sachen. Das ist ja auch ganz normal. Und wenn du dann aber als Gast 4 Stunden da hinten in der Ecke sitzt, dann denkst du ja immer, das sieht schon ziemlich scheiße aus, wenn die da alles zu trinken, hinten in die eine Ecke laufen, so, ne? Und man kriegt ja dann so gewisse Dynamik mit, die kriegst du aber als arbeitender Mensch, siehst du die nicht, weil du selber drin bist. Wenn du als Gast sitzt, sagst du einfach, ah ja, okay, nee, ist eigentlich gar nicht so schön oder ist total anstrengend für den Gast oder das ist total cool, das macht total Spaß. Und deswegen haben wir das vor, nicht ganz von Anfang an, aber vor ein paar Jahren eingeführt, wirklich jeder einmal essen, einmal Gast sein pro Saison, um sowohl diesen Schulungseffekt zu haben, aber auch natürlich total diesen Begeisterungseffekt, weil wenn hier jemand sitzt und sagt, oh, wie ist das, du mal Sophie, ja, hat mich jetzt alles nicht so begeistert, dann ist das auch nicht der richtige Mitarbeiter für den Laden. Egal wie kompetent er ist oder wie dringend man Hände braucht, das 100-200 ist ein Ort, da geht's absolut um Leidenschaft und wer sich dafür nicht begeistern kann, der kann die Leidenschaft auch nicht weitergeben. Und das ist das, was wir verkaufen. Also keiner muss ja auf diesem Niveau essen gehen. Gott bewahre, ne? Also sich die Zeit zu nehmen, das Geld zu nehmen, um zu sagen, ich begebe mich 3-4 Stunden in eine kulinarische andere Welt und ziehe da total viel Befriedigung draus. Das ist ja ein absoluter Luxus. Ich finde, ein total schöner Luxus und einer, der in der Gesellschaft auch mehr Stellenwert haben sollte. Gastronomie ist total wichtig und total verbindend. Aber das muss natürlich auch von Menschen zelebriert werden, die selber sagen, ja, das ist toll und das hier ist ein besonderer
Ort. Kannst du bei dir, also die gleiche Philosophie hatte ich auch, wenn bei uns sich jemand beworben hat, nachdem er die Werbung hatte, wir das erste Gespräch hatten, hatte ich immer gesagt, sei unser Gast, komm mit Frau, Freundin, Eltern, wen auch immer vorbei, schaust dir es an und schaust dir es von der Seite an, auch bevor ein Probearbeiten ist oder sonst irgendwas, schaust dir es einfach mal an und hab das Gefühl, wie die Energie in dem Laden ist, ob du dich da selber ergänzend siehst. Da finde ich das großartig und auch ganz, ganz wichtig. Also, dass man's, wir haben es nicht so oft gemacht wie ihr, also 4-mal im Jahr, sondern eigentlich nur einmal. Aber bei uns stand auch immer die Tür offen, wenn jemand dann im Nachhinein mit einem Bekannten kommen wollte, immer unser Gast zu sein und das von der anderen Seite zu erleben. Und dann ist man mit einem anderen Herzblut dabei und lebt es und transportiert eben auch die Freude der bei der Arbeit und also den Stolz auch auf das Produkt, was man hat, mit einer ganz, ganz anderen Selbstverständlichkeit, mit einer ganz anderen Liebe letztlich.
Und das musst du doch haben. Also ich meine, ne, ich finde, Gastronomie kann immer sowas, das kann Fluch und Segen sein. Einerseits arbeiten wir nur mit schönen Dingen, mit leidenschaftlichen Sachen. Das ist so, es wird nie langweilig. Du kannst Menschen begeistern. Du kriegst eine Instant-Rückmeldung, ob du Menschen glücklich gemacht hast oder nicht. Das finde ich, kann total befriedigend sein. Wenn du aber nicht glücklich bist an dem Ort und das nicht mit Leidenschaft machst oder das Produkt, was du verkaufen musst, Entschuldigung, aber scheiße ist und du sagst, oh, ja, nee, super Wein, toll, ja, trinken Sie mal. Du würdest das Zeug aber zu Hause nie selber anfassen. Dann ist das ein total bescheidener Beruf.
Oder weißt nicht, was du da ausschenkst.
Ja, also auch
hast
schlimm.
Es niemals irgendwie probiert oder in irgendeiner Form kombiniert oder sonstiges. Findest du, du bist die bessere Sommeliere, weil du ja die beiden Seiten kennst. Du hast ja Köchin gelernt zuerst. Und kannst ja jeden Handgriff mehr oder weniger, kannst dich mit deinem Mann auseinandersetzen, ihm wahrscheinlich manchmal auch den einen oder anderen Tipp geben. Aber kannst du aufgrund der Seite Weine anders kombinieren als XY in Südwest-Stuttgart oder Köln?
Nee, also ich glaube, die Köchin-Ausbildung hat es bei mir nicht gemacht, weil das muss man ganz ehrlich sagen, wir kochen hier handwerklich auf einem Niveau, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich bin gustatorisch gut, ich esse gerne, ich koche gut, also geschmacklich gut. Würde mich aber niemals mit Thomas über chemische Prozesse bei der Zubereitung unterhalten können. Also inzwischen, ja, natürlich weiß ich vieles, aber das ist sein Steckenpferd und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
Aber du hast ein anderes Verständnis über zum Beispiel den Aufbau einer Soße, die Zusammensetzung eines Gemüses, also welche verschiedenen Stärken oder Säuren oder sonstige Sachen da mitspielen und kannst die rein imaginär schon anders mit Wein abstimmen als jetzt zum Beispiel ich?
Ne, ich glaube, da ist es eher die Geschichte, wie viel esse ich und wie viel bewusst setze ich mich mit meinem Essen auseinander und merke, ah, okay, so funktioniert's im Mund, warum könnte das so sein? Das hat, glaube ich, nicht unbedingt was mit der Kochlehre zu tun. Die hat vielleicht eher den Teil wirklich auf den Service bezogen, dass man sagt, ich verstehe einfach gewisse Abläufe in der Küche anders. Ich verstehe gewisse Prioritäten anders. Deswegen total großartig, dass die Küche hier mitten im Raum ist und es nicht schwarz-weiß und so und das und man kann sich irgendwie gegenseitig verarschen gibt, sondern das funktioniert nur miteinander und mit dem Verständnis dafür, dass der Gast wichtig ist und nicht der Service wichtiger und nicht die Küche wichtiger, sondern
bist du ein Lieber oder kritischer? Also bist du verständnisvoller oder bist du kritischer, wo du sagst, hey, Jungs, ihr pennt da?
Beides.
Wieder, okay.
Bei gewissen Service, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber gerade, sag ich mal, in größeren Restaurants ist dann, du hast Scheiße gebaut beim Buchen und dann wird in die Küche gegangen und gesagt, ja, der Gast ist gerade gekommen, brauchen das und das und das. Oder du hast irgendwas vergessen. Und dann versuchst du dich so gegenseitig so irgendwie dir einen Bären aufzubinden. Weil sowas bin ich wesentlich verständnisvoller der Küche gegenüber zu sagen, Leute, nein, geht halt nicht, gewisse Sachen funktionieren nicht. Und wenn man Mist gemacht hat, dann muss man halt klar kommunizieren und die Küche entscheidet, was geht und was nicht. Wiederum bin ich aber auch bei vielen Dingen wesentlich rigoroser und sage, Leute, so nicht. Ne? Also das muss heiß sein, das muss das sein, das sieht nicht so aus, doch, das geht anders und ja, den extra Meter gehen wir, weil ich weiß, das ist möglich. Da bin ich vielleicht rigoroser, als ich es sonst wäre. Aber ich glaube, das ist jetzt auch diese Trennung von Küche, Service, die ist bei mir so lange her, weil das im 100-200 halt einfach so eng miteinander verbunden ist und auch zwischen Thomas und mir so Hand in Hand gehen muss und soll. Das ist unser Ideal, dass jeder natürlich Kompetenzen hat, ja sicher. Aber wenn das Grundverständnis nicht dafür da ist, dass auf beiden Seiten Flexibilität sein muss, gedanklich, aber auch ein ganz klares, das können wir, das machen wir, das wollen wir und darin werden wir besser, dann geht's halt nicht. Dann ist es das nicht der Anspruch, den ich habe und der mir Spaß macht, jeden Tag viel zu arbeiten.
Die Firma Zier aus Himmelkron hat 2015 mit ihrer Glasserie Vision die Wein- und Glaswelt komplett neu definiert. Doch was macht diese Gläser so besonders? Zum einen ist es die Gesamtidee, dass die Auswahl der Gläser aufs Wesentliche heruntergebrochen wurde, dass es nur 4 Hauptweingläser gibt, die den jeweiligen Charakter der Weine herausarbeiten. Ein Glas, das Fresh heißt, ein Glas, das Intense heißt, ein Glas, das Balance heißt und ein Glas, das Straight heißt. Das ist so einfach, dass sogar ich mir das merken kann. Und genau so, wie es der Name sagt, formt das Glas den Wein. Und betont, im Fresh-Glas die Frische des Weines. Im Intense die Intensität, die Kraft, den Ausdruck des Weines. Im Balance die Harmonie, die Entwicklungsfähigkeit, die Tiefe und die Feinheit. Und im Straight lassen diese Gläser den Wein straight erscheinen. Ganz puristisch, ganz ungeformt. So als würde man den Wein ohne Glas genießen. Das Faszinierende ist dabei, dass man an verschiedenen Tagen ein und denselben Wein immer aus unterschiedlichen Gläsern probieren möchte und wird. Wenn man jeden Tag eine andere Geschmackssensibilität hat. Und dadurch, dass die Namen verständlich sind, kann man nach seinen Vorstellungen und Wünschen die Gläser fokussiert einsetzen. Denn wer weiß schon, was ein Bordeaux- oder ein Burgunderglas mit einem Wein macht? Oftmals interessanterweise noch nicht mal die Experten. Bei einem Balance und bei einem Intense weiß man es. Darüber hinaus gibt es in der Serie noch einen Rich für alle reichen Getränke wie Spirituosen oder Likörweine, das Nostalgik und das Zeit für Wasser. Das ist es und das wird es bleiben, denn es bedarf keiner Weiterentwicklung. Seit einigen Jahren jedoch hat es die Firma Zier geschafft, mit ihrer Decanter-Serie nicht wenige Wine Lover komplett zu begeistern. Denn was möchte man mit einem Dekanter erreichen? In althergebrachter Weise den Wein dekantieren, das heißt das Flüssige vom Festen trennen. Aber neuzeitlich geht es vielen Zombies viel mehr ums Karaffieren, bei dem der Wein zusätzlichem Sauerstoff ausgesetzt wird und sich somit entwickelt, harmonisiert, seine Säuren reguliert und schneller trinkfähig bzw. zugänglich ist. In dieser Karaffenserie gibt es den Eddie, es gibt den Star und es gibt den Doppio. Das erste kleine Baby war der Eddie und entstand in einer Zeit, als Sommeliers mit 2 Karaffen den Wein immer hin und her schütteten, um ihn doppelt dekantiert mit möglichst viel Sauerstoff auszustatten. Und dafür wurde der Eddie geboren. Er hat kleine Noppen, die nach innen gewölbt sind und wenn ich den Wein darin kreisen lasse, entsteht eine 10.000-fache Verwirbelung und der Sauerstoff wird ganz sanft in den Wein hineingearbeitet. Es gibt keinen Dekanter, der in einer ähnlich harmonischen, sanften, aber trotzdem effektvollen Form den Wein so schnell zugänglich macht. Alle Weine, die aufgrund ihrer Reife oder ihres derzeitigen Reifezustandes nach zusätzlichen flüssigen Sauerstofffragen sind unfassbar dankbar für eine Behandlung durch den Eddie. Aus Borosilikat, also einem Laborglas, gefertigt und somit mit einer extrem glatten Oberfläche, hat man den Vorteil, dass der Wein zwar mit Sauerstoff ummantelt wird, aber nicht seine Aromen verliert. Denn die sollen im Glas zum Tragen kommen. Dann, wenn der Weingenießer, dann, wenn ihr den Wein genießt. Und damit ist er einzigartig in der Dekanterwelt. Den Eddie gibt es in einer kleineren Variante als Eddie Mini, wo eine komplette Flasche 0,75 hineinpasst, oder in einer Magnum-Variante, die ich natürlich auch für normale Einzelflaschen verwenden kann und dieses empfehle, denn das Thema ist ja der Sauerstoff. Der Name Eddie kommt aus dem Englischen und heißt Verwirbelung. Und was da heißt, der Name des zweiten Dekanters, weiß jeder von uns. Und warum er Star heißt, sieht jeder, wenn er diesen Dekanter vor sich sieht, denn es ist ein kleiner Stern in der Mitte. Und der Star kommt zum Tragen, wenn ich mehr Sauerstoff als bei einem normalen Dekanter haben möchte, wenn ich den Vorteil von Borosilikatglas nutzen möchte, aber der Eddie vielleicht doch ein wenig too much ist, dann kann ich den Wein langsam im Star kreisen lassen. Behutsam. Und die Strahlen, die mit dem Rand des Dekanters verbunden sind, arbeiten ganz langsam Sauerstoffschlieren in den Wein hinein. Und es ist großartig, sowohl beim Star als auch beim Eddie, zu erleben, wie die Weine sich recht schnell öffnen. Dieser Prozess aber nur ein Katalysator für die spätere Entwicklung des Weines ist. Man hat so viel mehr von diesem Wein. Und apropos, man hat so viel mehr von diesem Wein. Ein Tool aus dem Hause Zier möchte ich jeden ans Herz legen. Und kaum jemand witzigerweise kennt es. Das ist der Tesoro. Ein Weinglasdeckel. Also ein Deckel, den ich auf das Weinglas aufsetze. Und jeder, der das nur einmal probiert hat, seinen Wein mit diesem Weinglasdeckel für 3 oder 5 Minuten zu verschließen und gerne 2 Gläser nebeneinander stellt, eins verschlossen, eins ohne verschlossen, den Wein aus dem nicht verschlossenen Glas probiert und danach den Tesoro lüftet. Er lebt begeistert, wie der Tesoro es schafft, die Weinaromen einzuschließen und uns für den Moment bereitzustellen, wenn wir sie genießen möchten. Und bedauert jeden Moment, den er zuvor hatte, wo er seinen Wein ohne Tesoro genossen hat. Der Tesoro ist so konzipiert, dass er auf nahezu alle Weingläser passt, kippresistent ist, also wenn man das Glas mal ein wenig schräger hält und vielleicht vergisst, dass man den Tesoro auf dem Glas hat, und wurde ebenfalls aus Borosilikat gefertigt. Ein Erlebnis ohne Sinne, das man einfach nicht beschreiben kann, das man erleben muss. Vielen Dank der Firma Zier fürs Weiterdenken, fürs Wein so unfassbar erlebbar machen und für die Begleitung der heutigen Podcast-Folge.
Herr Thomas, ohne Weinkompetenz? Also, ja. Okay. Und auch Interesse und Verständnis und Wissen und
total.
Könnte dich ersetzen.
Ja.
Okay. Das, ist nicht oft zu finden von weißer Seite.
Aber das ist absurd sowieso, finde ich, dass wir immer wieder Menschen finden, auch sehr, sehr gute Menschen in der Gastronomie, sowohl Köche als auch Sommeliers, die gar nicht so gerne essen und trinken. Mhm. Oder auch relativ wenig Interesse an der anderen Seite bewusst gesagt haben. Mhm. Finde, ist für mich total nicht nachvollziehbar. Aber ist natürlich auch eine persönliche Sache. Man kann Wein ja auch sehr analytisch sehen. So geht sicherlich auch. Für mich ist es immer der leidenschaftliche Weg gewesen und der Weg über Genuss. Deswegen, nein, ich könnte auch nicht weder mit einem Ehemann zusammenleben, der nicht gerne Wein trinkt, noch mit einem Koch arbeiten, dem das irgendwie alles am Arsch vorbeigeht und der sagt, ja, nee, so ein hier, so, ja, geht auch schon. Also selbst der Kochwein ist bei uns halt mit Hand, Fuß, Herz, Leib und Seele ausgesucht und etwas, was wir auch trinken würden.
Wenn du selber essen gehst, bist du Team Weinmenü oder Flasche?
Kommt aufs Setup drauf an.
Okay. Also es gibt kein Credo, dass du sagst, immer die Flasche, nein, ich brauche die Ruhe, oder Weinmenü, weil ich mache mir selber so viel Arbeit mit dem Aussuchen der einzelnen Weine und ich möchte sehen, wie es ein Kollege macht, oder möchte inspiriert werden oder möchte sehen, wie der es abstimmt.
Genau, also wenn ich merke, da macht sich jemand Gedanken drum und es ist ja meistens auch, ne, wenn jemand sagt so, und wollt ihr nicht und so und das, dann würde ich das immer machen. Wenn das aber auch gar nicht irgendwie groß thematisiert wird, sondern nur eine Option wäre, dann würde ich das sehen. Und man sieht es ja auch so ein bisschen an der Karte, beziehungsweise oftmals stehen die weinbegleitenden Sachen ja auch schon mit drauf, wenn es Sachen sind, die ich sonst nicht trinken würde, weil es einfach, sag ich mal, so günstig und so einfach ist vom Geschmacksprofil, dann würde ich es nicht machen.
Interessiert dich beim Weinmenü mehr die Weinauswahl oder die Präsentation des Weinmenüs? Also der Typ, der dort ist, sprich Servicepersonal oder Sommi, oder wie freakig oder wie bodenständig oder wie gezielt diese ausgewählt wurden?
Ich glaube Ersteres, aber allgemein Thema Essen gehen, suchen wir ganz viel danach aus, was für ein Gastgeber steht uns gegenüber. Gerade wenn es jetzt nicht so absolute Destinationsgastronomien sind, so ja, ins Franzén fährst du, weil du ins Franzén fährst, klar. Aber wenn wir jetzt im Alltag essen gehen, was viel zu selten vorkommt, weil wir einfach kaum aus Hamburg rauskommen und auch zeitlich einfach sehr, sehr eingebunden sind, dann gehen wir eigentlich immer eher danach essen, wo fühlen wir uns wohl, wo ist ein Gastgeber mit Persönlichkeit. Und da lasse ich mich dann meistens auch leiten oder beraten oder sag, Mensch, so, ne, was, das und das ist mir wichtig oder das und das geht gar nicht. Was macht ihr? Wie tickt ihr? Was ist, wo du sagen würdest, das wäre jetzt cool, bei euch zu trinken? Mhm. Und gar nicht so sehr, ob das jetzt total fancy ist oder super klassisch. Das ist so. Das würde ich erst ab einer, wenn ich irgendwo regelmäßig hingehe und weiß, was mich erwartet, dann würde ich irgendwann auch sagen, ja, heute mach mal, entscheid mal. Oder heute weiß ich, ich will genau die Flasche Wein trinken, weil ich will eigentlich nur mit meinem Mann in der Ecke sitzen und nicht gestört werden. Mhm. Das ist dann so ein bisschen situationsabhängig.
Hattest du mal das Mindblowing Erlebnis schlechthin? So Sommelier-mäßig, wo du sagst, wow, von der Auswahl oder die Karte oder wie die es präsentiert haben oder der Service, das war für mich?
Eigentlich zwei Sachen. Der allererste Sterne-Restaurant-Besuch, da war ich ganz frisch in meiner Kochlehre. War das erste Mal in Frankenberg in der Sonne essen. Die hatten einen Stern damals. Und da war es erstmal sowas wie Chateau Mussard trinken, die ersten fruchtbetonten Weine. Es war einfach cool, weil es eine ganz neue Welt war, die ich so nicht kannte. Bis dahin eher so Deutschland, Riesling, große Gewächse. So das Erste, womit ich sozialisiert worden bin. Das war ein tolles Moment. Und der Lennart Wenck, der da damals war, der hat es auch ganz liebevoll und so, also mit einem guten Verständnis gemacht, dass man sich nicht blöd gefühlt hat. Das fand ich total schön, weil das ja leider Gottes auch oft vorkommt, gerade auch unter Kollegen, dass man dann so ein bisschen zeigen muss, was man kann, finde ich eine ganz, ganz fürchterliche Attitüde und auch absolut sinnbefreit, weil ich glaube, wir müssen uns alle nicht gegenseitig beweisen, dass wir jetzt mehr Ahnung von Wein haben oder irgendwas besser können, sondern es sollte immer darum gehen, den Moment und den Gast irgendwie zu verstehen.
Gerade wenn man ja auf ein anderes Verständnis grundsätzlich trifft.
Genau.
Wenn der andere also da ist.
Also ich finde es ja auch schön, wenn jemand was hat, was ich nicht kenne oder was ich nicht verstehe oder wo ich vielleicht irgendwie auch, weil unser Restaurant kulinarisch ganz anders ausgerichtet, überhaupt keinen Fokus drauf lege. Also es gibt ganz viele Sachen, da bin ich überhaupt nicht tief in der Materie drin. Da weiß ich Bescheid, aber da könnte ich dir jetzt keine 15 super kleinen, total toll arbeitenden Familienbetriebe nennen, weil ich mich in Piemont halt nicht so intensiv auskenne. So, ne? Und das ist ja total schön, wenn mir dann ein Kollege gegenübersteht, der sagt, ja, erzähl mal, was trinkst du denn eigentlich gerne? Ich weiß dann, wo ich in der Region das Passende für dich finde. Und das letzte sehr aktuelle schöne Wine-Pairing-Erlebnis hatten wir im Rutz bei Nancy Grossmann, als sie noch da war. Und ich dachte, ach cool, das war so, was richtig gemerkt. Das Gedanke, da ist Leidenschaft reingeflossen. Das ist nicht nur irgendwie, ich habe Wein aufgemacht, von dem ich glaube, analytisch, theoretisch passt der, sondern das ist mit Herz und Hand ausgewählt und das hat Spaß gemacht zu trinken.
Und auch so eine Faszination, weil sie das auch nicht so überfreakig gelebt hat. Genau. Sondern dieses Menschliche und dieses Herzliche und dieses Natürliche.
Und es passte eben total in dieses Setup. Ne? Ja. Also das ist so, du hast ja auch ein Billy Wagner ist halt ein Billy Wagner, den kann ich aber nicht kopieren und in jedes x-beliebige Restaurant setzen und sagen, ich mache das jetzt genau auf die gleiche Art und Weise, sondern Nancy Grossmann ist Nancy Grossmann, das Rutz ist das Rutz und das hat halt in dem Setup super gut funktioniert und für uns als Gäste total Spaß gemacht. So mit, das ist einfach so ein bisschen Persönlichkeit, bisschen das, absolut fachlich, wo du sagst, also da ist nichts irgendwie, ne? Da kannst du ja nicht sagen, das ist schlecht oder das passt nicht, sondern das hat ein absolut hohes Niveau und hat darüber hinaus halt eine Leichtigkeit und eine Persönlichkeit, die ist einfach schön. Ja, das war toll.
Gab es einen Reinfall? Also musst du mit Namen, kannst du mit Namen arbeiten, aber wo du sagst, ey,
ja, leider.
Das, was macht ihr da?
Also ja, ist auch in einem hochdekorierten Restaurant und ganz netter, junger Kollege, Kollegin, wo ist er? Beim zweiten Corking-Wein war es wirklich so, boah, ja, echt ärgerlich.
Und hat ihn zurückgenommen oder?
Ja, dann zurückgenommen.
Aber vorher probiert so, und überhaupt, dass er zu euch gekommen ist.
Genau, also wir haben schon die letzten Gläser aus der Flasche bekommen und gesagt, ah, das ganze Restaurant hat es schon gekriegt. Plus alles so auch sehr wenig Service-Kontakt, sodass man auch gar keine Gelegenheit hatte, irgendwie das rechtzeitig anzumerken. Dann war das Essen da, dann hast du irgendwie kein Wein im Glas gehabt. Und es war einfach so in jeder Hinsicht.
Schade,
genau. Ja. Und zumal wir auch, wenn wir essen gehen, also wir trinken schnell, wir trinken gerne, wir trinken viel. Es ist auch total in Ordnung. Ne? Gerade Weinbegleitung muss das jetzt nicht permanent volles Glas sein, sondern ich habe lieber noch eine zweite Flasche am Tisch, wo ich sage, die trinke ich so aus Genüsslichkeit nebenbei und trinke das Pairing halt wirklich, um zu gucken, was passiert. Und aber wenn man dann so gar nichts im Glas hat und auch so gar keine Möglichkeit hat zu reagieren.
Das ist dann ja, wo man auch so, also wo das Essen auch nicht mehr schmeckt.
Genau, das macht dann keinen Spaß einfach. Und dann muss man ja auch ehrlich sagen, irgendwann hast du ja auch ein Preisniveau, da ist es auch nicht mehr akzeptabel.
Ja.
Also wenn ich im Nachbarschaftsrestaurant nebenan sitze und merke, die Hütte brennt. Ich bin total entspannt damit, wenn mein Glas mal leer ist. Aber wenn ich irgendwann so über 1000 Euro auf der Rechnung habe, dann halt nicht mehr.
Aber auch losgelöst vom Preis, finde ich. Also wenn die Situation einfach nicht stimmt, egal was es kostet oder egal wie, was, ja, gut, wo. Das auch, ja. Jeder auch von unseren Gästen hat eine unterschiedliche Sensibilität dann letztlich auch gegenüber Preis. Aber wenn eben der Wein da nicht zum Hauptgang da ist oder eben korkig ist und keiner, wo es reklamiert, dann schiebt man so ein Stückchen Fleisch
von links nach rechts. Das kleine Einmal-Eins dessen, ne, was so Gastgeber sein ist.
Ja. Was ist für dich das Einmal-Eins? Also so Richtung Wein-Service. Du, vielleicht darf ich ganz kurz, du hattest gerade Piemont und du hast Trinken gesagt. Sollen wir, ich habe zwei
Weine mitgebracht.
Aber ich habe die, natürlich ganz unwillkürlich ausgesucht.
Sehr schön.
Ich dachte zum einen ein Barbera, zum anderen ein Kölfeldiner. Bin gespannt.
Das klassische Setup, wie man es so macht.
Wie du, morgens und abends, wie du mit dem Wein umgehst und wie du die probierst. Vielleicht können wir die einfach ins Glas geben, wenn ich das
sehr gerne
darf. Ich würde mit dem Roten in der Tat anfangen, weil du es gerade erwähnt hast. Und vielleicht den erstmal sitzen und ruhen lassen und die Frage weiterverfolgen.
Ja, das kleine Einmaleins des Gastgeberseins, gerade im Thema Wein, ne? Sagtest du?
Also Service im Allgemeinen, weil
Service im Allgemeinen
ist ja so zum einen das menschliche oder der menschliche Aspekt dabei und dann darüber hinaus aber vielleicht auch so das Handwerkliche. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Was ist da für dich wichtig? Was setzt du bei deinen Mitarbeitern voraus? Das sind jetzt so zwei lange Fragen.
Und ich rede ja sowieso schon so viel, aber ich rede auch schnell, von daher kriegen wir dich unter. Das Menschliche, also ich glaube, es gibt Dinge, die sind allgemein, sollten sie Standard sein, wenn ich mit Menschen arbeite, was sowas wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, persönliche Hygiene angeht. Aber das ist, merken wir auch immer wieder, ein Thema, Tatsache. Das, wo ich sage, oh Leute, boah, Fingernägel das oder so, ne? Ich habe mir die Haare gemacht, weil natürlich ziehe ich mich sauber an und natürlich gucke ich, dass irgendwie die Kleidung, die ich zur Arbeit trage, dass sie zumindest passt. Ob das einen gewissen Stil hat oder nicht, das finde ich ist gar nicht so. Aber es hat, ja, da ist jemand, der ist zur Arbeit gekommen, der hat sich, der hat geguckt, dass er ordentlich aussieht, dass er pünktlich ist, dass das alles irgendwie passt. Das finde ich ist schon mal so eine Grundvoraussetzung.
Auch im Respekt der Gäste gegenüber, die sich ja auch schön machen, die auch ihre Fingernägel und die Haare kämmen. Also daher sollte man gleichermaßen.
Das allgemein im Alltag auch was ich unseren Kindern immer sage, es geht gar nicht, was du schön findest und was nicht, ist total egal. Aber zu sagen, wenn du mit anderen Menschen in Kontakt trittst, dann guckst du, dass du dich ordentlich gemacht hast und dass du einmal auf alles geachtet hast, was du hast. Das ist genau das, was du sagst. Das hat was mit Grundrespekt zu tun, seinen Mitmenschen gegenüber. Jemand, der im Service arbeitet, muss, ich finde, das kann man zum gewissen Teil lernen. Es ist aber auch ein bisschen, glaube ich, Talent oder einfach ein Charakterzug, den man hat oder eine Gabe, einen Blick auf Menschen werfen können und einfach Gefühle, Situationen irgendwie spüren können und den Anspruch zu haben, erstmal jedem freundlich und vor allem aufmerksam gegenüberzutreten. Mhm. Weil nur wenn ich diese Aufmerksamkeit habe und die Bereitschaft, jeden Gast neu zu sehen, dann habe ich erst die Möglichkeit zu erkennen, was will er denn? Mhm. Und zwar unabhängig von dem Setup, wo ich bin, sondern will er bespaßt werden? Geht's ihm schlecht? Geht's ihm gut? Braucht er schnell irgendwas? Will er in Ruhe gelassen werden? Muss ich den viel mitnehmen, weil er vielleicht total aufgeregt ist und gar nicht weiß, wie er sich bewegen soll? Oder will er einfach heute nur kommen und will was essen, was trinken und in Ruhe gelassen werden? Das sollte man, zumindest gelingt einem nicht immer, aber die Bereitschaft zu haben, jeden Gast neu anzugucken und zu sagen, warum ist der Gast hier und was erwartet er von mir und was kann ich ihm bieten? Das sind so diese menschlichen Dinge, die sollte man im Service mitbringen und das ist an manchen Tagen unfassbar anstrengend. Aus persönlichem, wie geht's mir raus, ist es bei manchen Gästen unfassbar anstrengend, wo es wirklich Arbeit ist. Bei manchen Gästen fließt das total leicht. Aber wenn ich nicht die Bereitschaft habe, diesen Weg immer wieder zu gehen, dann sollte ich keinen Service machen.
Mhm. Unterscheidest du da zwischen Herzlichkeit und Professionalität? Also gibt es bei dir eine Grundprofessionalität im Ansatz der Kommunikation? Oder läuft alles über Herzlichkeit, dass jeder eben auch in seiner Individualität von deinen Servicemitarbeitern so sein kann, darf, wie er ist?
Also ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die können das nur rein aus ihrer Herzlichkeit heraus. Die haben so ein einnehmendes Wesen. Die müssen auch gar keine Ahnung haben von der Materie. Sind so, bei denen bist du einfach gern. Aber grundsätzlich eine Professionalität zu sagen, ja, ich kann mit Gästen, mit Menschen umgehen. Ich will das auch und ich mache mir die Mühe. Die sollte man an den Tag legen. Und darüber hinaus, wenn dann noch Persönlichkeit ins Spiel kommt, dann ist halt toll. Und ich finde es bei uns im Team sehr, sehr schön zu sagen, wir haben halt alles Charakterköpfe, aber ich weiß auch, jeder von denen kann mit jedem Gast grundsätzlich. Aber dann im Service können wir spielen und sagen, mit dem Tisch harmoniert es halt total gut oder das ist da, ist das super. Und jeder weiß auch, wo er ein bisschen mehr aus sich rausgehen kann und wo er einfach ein bisschen professioneller ist. Das ist so dann die große Kunst, finde ich, wenn man das absolut spielen kann. Und auch ein Team hat, was so breit gefächert ist, dass du dich als Gast auch erinnerst an Persönlichkeiten und an Menschen. Und nicht, weil sie den riesen Auftritt haben, sondern weil du gesagt hast, ey, da waren viele tolle Leute an meinem Tisch. Und irgendwie war das auch total schön, dass da immer jemand anders war und ich irgendwie gemerkt habe, die ticken alle total unterschiedlich, die haben aber alle die gleiche Leidenschaft. Das ist, wenn man so ein Team haben darf und so ein Team auch leiten darf und wachsen sehen darf, das ist schon ganz, ganz groß. Fachlich ist egal, wo man arbeitet, ob ich irgendwo Bier zapfe im Veranstaltungszelt oder Sterneservice mache, sollte man immer wissen, wo man ist, was man anbietet, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, je größer das Angebot ist und je mehr Menschen da auch ganz viel Arbeit und ganz viel Achtsamkeit reinstecken, es geht ja nicht nur um die Mitarbeiter, die dann in der Küche stehen zum Beispiel, sondern auch um den Erzeuger, um den Winzer, der das macht. Wenn da ganz viel Aufmerksamkeit, Zeit reingeflossen ist, dann habe ich einfach den Respekt vor der Arbeit anderer Menschen zu haben, mich auch damit auseinanderzusetzen, zu wissen, was ich tue, was ich verkaufe und das auch an die Gäste weitergeben zu können. Das wäre so dieses professionelle Grundwissen, was von Laden zu Laden dann einfach ein bisschen variiert. Das würde ich schon erwarten.
Aber was setzt du hier an Weinfachkompetenz und Servicekompetenz voraus? Also tropfenfrei einschenken, ist klar. Aber sollte...
Man sagt das nicht. Ich saß neulich gerade wieder in der Weinbar, da ging die Flasche nicht auf, bis ich dann irgendwann gesagt habe, darf ich bitte, ich mach das sonst nie. Aber das, ich glaube, sie tun sich gleich weh. Sie hat sich auch wehgetan. Das war,
oh nein.
Ja, ja, es war echt, das tat mir sehr leid. Aber jetzt klappt es besser. Wir haben es geübt.
Und grundsätzlich, also worauf legt ihr hier Wert? Ihr habt ja jetzt, zumindest was ich hier vor mir stehen habe, eine sehr, sehr gute Glasauswahl. Ich weiß nicht, ob das eure Standardgläser sind.
Ja,
das
sind leider unsere Standardgläser.
das ist ja ein relativ großer Parameter da oder ist ein großer Punkt dabei. Was noch? Was ist dir selber wichtig? Was möchtest du sehen?
Ich kann damit umgehen, wenn jemand gar keine Ahnung hat.
Von Gäste- oder Service-Seite?
Von Gästeseite sowieso. Also es wäre schlimm, wenn ein Gast Ahnung haben muss, um bei uns ein willkommener Gast zu sein und ein glücklicher Gast zu sein, weil das ist meine Aufgabe, das so zu leiten, dass das funktioniert. Nein, von Service-Seite, weil wir bilden ja auch in einem sehr eigenen Konzept aus, mit einer eigenen Akademie. Das heißt, du hast ja ganz oft ganz unbeleckte junge Menschen, denen du natürlich alles beibringen musst. Was man nicht beibringen kann, ist ein Grundrespekt vor den Dingen, die du hast. Du sprichst gerade das Thema Glas an, was natürlich, ja, so... Man muss nicht wissen, wie man mundgeglasenes Glas poliert, aber man muss zuhören und man muss es üben. Und man kann eins kaputt machen, auch zwei, auch drei. 15 sind dann zu viel. Das ist, glaube ich, das kann man nicht beibringen. Das muss einem Menschen eigen sein, dass er eine gewisse Achtsamkeit hat. Alles andere ist meine Aufgabe, die Leute mitzunehmen und zu schulen. Sehe ich ganz klar so. Plus, klar, Erfahrung ist cool. Aber wie wir Dinge handhaben, wie wir einen Fokus drauf legen und wie hier Sachen ineinander greifen, ist ja sowieso nochmal eine eigene Welt. Das heißt, es hat jeder Mitarbeiter sowieso eine Einarbeitungsphase bei uns.
Und was ist dein Setting so grundsätzlich? Also wenn ein Weinwechsel ist, ihr nehmt neue Gläser, ihr behaltet die Gläser, ihr dekantiert, karaffiert jeden Wein, ihr lasst grundsätzlich jeden probieren, ihr lasst nur den... den Mann, die Frau, den Größten, den Blonden, was auch immer probieren.
Immer nur den Kleinsten. Aber nur, wenn er blond ist. Bei den Begleitungen ist es so, dass wir alles vorbereiten. Das kommt immer drauf an. Es gibt Weine, die brauchen einfach viel Zeit, um im Glas dann genau das zu zeigen, was sie zeigen sollen.
Also ihr öffnet auch eine Flasche 3 Tage vorher?
Ja. Beziehungsweise ne, arbeiten dann einfach mit Luft etc. pp. Spielen sehr mit Temperatur. Also das ist mir unglaublich wichtig, dass der Wein auch in der richtigen Temperatur ins Glas geht, um das erzählen zu können, was ich halt mit dem Gericht in dem Moment sagen möchte.
Ist die richtige Temperatur deine Temperatur oder die Gastwunschtemperatur? Oder?
In der Begleitung ist es meine Temperatur. Ja. Weil, also das weißt du ja selber, je nachdem, wenn ich jetzt das hier, den Rotwein, den wir haben, wo ich nur reingerochen habe, riecht toll, noch nicht probiert habe, wenn ich den aber eiskalt ins Glas gebe, erzeugt das ja eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn ich den bei 25 Grad Raumtemperatur da reindrücke. Und beides kann ja funktionieren und kann ja das sein, was ich möchte. Das merke ich manchmal, das ist oft gerade bei neueren Mitarbeitern schwierig, dass sie sagen, ja, ist doch egal. So. Nein, ist es nicht egal. 10 Grad Unterschied sind fundamental zerstörend. das ist was, da sind wir sehr, sehr klar. Bei der Glasauswahl natürlich auch. Da gibt's manchmal Weine, wo man sagen kann, ob das jetzt das Universalglas oder das Beaujolais ist, tut an der Stelle nichts zur Sache.
Aber ihr habt nur Josephinenhütte, oder?
Josephinenhütte und Zwieselse First. Das war unsere Erstausstattung. Und dann ist Josephinenhütte jetzt so ein bisschen dazugekommen. Und da, also ich versuche die Wein, die Glasauswahl begrenzt zu halten, weil es ist ja auch wiederum, ich liebe Gläser und es ist ein schönes, ein teures Hobby und es gibt, wenn man sich drin verliert, gerade so wie wir Weinnerds, dann kann man ja auch noch das 18. Glas finden, was man unbedingt
bei,
auch...
Bei The First, ich glaube, die haben 16 verschiedene Gläser, oder?
Ja, ja, in genau. der Serie. Wir haben uns damals auf 3 begrenzt, jetzt sind es noch 2, die wirklich haben, wir haben noch das Shiraz und das Beaujolais in Standardnutzung. Und den Rest von Josephinenhütte, wobei wir uns da auf Champagner und Universal begrenzt haben und ein paar Rotweingläser haben, die aber eher im Flaschenbereich gehen.
Und nutzt du dann die Gläser ihren Vorgaben entsprechend? Also würdest du das Shiraz-Glas immer nur für Shiraz und nur... Nein. Du spielst damit und versuchst die Weine anzuführen, versuchst die dann in die richtigen Gläser zu geben und damit letztlich den Wein zu betonen.
Exakt. Ja. Und da zu gucken, welches Glas, welche Temperatur, welches Setup brauche ich gerade.
Und da hast du Parameter für deine Mitarbeiter auch? Oder
Dadurch, dass wir ja alles zusammen essen und trinken, kann man sagen, so, das ist genau das. Und das hat eine Varianz von bis. Und da sehe ich es aber eben mehr als meine Aufgabe. Klar, der Mitarbeiter muss wissen, was soll er umsetzen. Aber im Abendservice bin ich ja da, um auch zu gucken, funktionieren die Dinge, wo müssen wir vielleicht das Setup anders machen, damit das auch so gelebt werden kann. Oder was wäre zwar das Ideal, ist aber bei uns im Service, wenn wir mit 35 Gästen voll sind, einfach gar nicht umsetzbar. Also wie muss ich dann gucken, dass es anders funktioniert? Das ist schon, dann, das ist ich immer so als meine Mutti-Aufgaben. So, ich räume den Damen und Herren auch mehr Gläser hinterher, als dass ich Gläser ausschenke. Das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ich will ja ein Team haben von Menschen, die wissen, was sie tun und die Spaß daran haben.
Und dann
beim Flaschenwein ist es der Gast.
Beim Karaffieren, Dekantieren, gibst du das vor oder hat da auch jeder Service-Mitarbeiter seine Eigenkompetenz, dass er sagt, ich belüfte nur dunkelgelbe Weine?
Nur wenn ich das fühle.
Was ja gar nicht so verkehrt ist, wenn er das sagen würde. Also das wäre dann schon mega.
Wenn man das für sich so beschlossen hat. wenn wir beim Thema Flaschenwein sind, finde ich, die Entscheidungshoheit hat der Gast. Ich würde immer mit einer Vorstellung rangehen, weil ich kenne ja meine Weine und auch die Mitarbeiter kennen sie entweder oder würden sich rückversichern, sagen, Sophie, vom Gefühl her, was sagst du, Luft, ja, nein, Temperatur passt. Und würde auch mit dieser Empfehlung an den Tisch gehen und sagen, so, ich würde es so handhaben, aber probieren Sie mal, schauen Sie, wie gefällt's Ihnen und was wollen Sie auch von dem Wein? Es ist ja auch die Frage, in welchem Setup trinke ich manche Sachen. Wenn ich das alleine total langsam trinke, reicht das vielleicht völlig, den Wein in der Flasche zu lassen
und ein anderes Glas zu nehmen.
So, und damit ein bisschen zu spielen, wenn ich aber weiß, ich sitze zu 6 am Tisch. Ja, gut, welche Zeit soll der Wein dann noch haben? Dann muss ich halt einfach anders damit arbeiten.
8 Minuten hat er. So.
Und wenn du dann noch eine Gruppe hast, die schnell trinkt, dann ist es ja wieder ein ganz anderes Setup. Ich glaube, das ist aber die Kompetenz, die darf ich auf diesem Niveau erwarten, dass ein Sommelier und ein Gastgeber da entsprechend auf die Situation reagiert und nicht sein Schema durchfährt und sagt, das machen wir aber immer so. Ja, kannst du machen, ist dann halt aber am Gast vorbei.
Hast du sonst irgendein Tool, wo du sagst, das ist für mich immens wichtig, temperaturmäßig irgendwas oder ausschankmäßig oder belüftungsmäßig oder seid ihr ganz plain?
Ganz plain.
Ja. Brauchst du auch nichts, willst du auch nichts, alles anderes kann man wegschmeißen.
Ist ja immer die Frage, was möchtest du erzählen? Ich weiß, unsere Weine sollten alle nicht zu eisekalt sein, außer der Gast möchte das, dann justieren wir danach. Und die können grundsätzlich immer eher mit einem größeren Glas als mit einem zu kleinen Glas um. So, diese Grundvoraussetzung haben wir aber geschaffen und den Rest ist die Kompetenz des Mitarbeiters und die Entscheidung des Gastes. Da bin ich eigentlich relativ unromantisch.
Zurück zur Ursprungsfrage, was ist Wein für dich?
Liebe, schönes Geschichte.
Wort, toll. Ja. Gerade mit der Geschichte ist wahrscheinlich das eine pragmatische auch, was ihr ja im Restaurant ohnehin lebt.
Ja.
Und Liebe wahrscheinlich das, was so das Gefühlsmäßige da dabei ist. Also dass man.
Dass du immer noch, egal wie viele Flaschen Wein du in der Hand hattest, oder auch gerade wenn du. Du hast ja so manche Weine, die begegnen dir immer wieder. Die trinkst du einfach häufig. Und die haben dich beim ersten Mal begeistert und dann irgendwann Jahre später sitzt du und dann sagst du wieder, oh, ist so toll. Und das ruft instant irgendeine Erinnerung wach oder du trinkst es und du bist direkt elektrisiert. Das ist doch wundervoll. Das ist ein Getränk, was du aus vergammelten Trauben machst, sowas auslösen kann. Total geil.
Also ich finde den Gedanken schön, den, ich weiß nicht, wie ich den das erste Mal hatte, dass man einen Wein letztlich ein zweites Leben oder dass das ein Element ist, wo eine Sache ein zweites Leben bekommt, weil die Trauben sterben. Und die werden aber zu einem neuen Leben und zu einer neuen Lebensform letztlich erweckt. Und das
ist ein schöner Ansatz, ja.
Da eigentlich sehr, sehr interessant. Durchlebt er dann auch ein eigenes Leben? Also hat seine Jugend, hat seine Reife, hat die Pubertät zwischendrin, den ganzen Kram.
Ein bisschen zickig ist er auch manchmal, ja, das stimmt.
Wann trinkst du Wein? Trinkst du noch Wein oder?
Ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, so wie es passt. Ich habe so wie auch mit Essen, wann mache ich das, wann esse ich groß und viel, bin ich da ein sehr situativer Mensch. Mhm. Für mich ist das nicht die deutsche nach 17 Uhr und dann und so und dann nur rot oder dann nur hell. Das hat sich mir noch nie erschlossen. Ich kann gesellschaftlich nachvollziehen, warum das so ist, aber ich finde, es gibt Situation, da ist das total angemessen, mit Menschen, die man sehr gerne hat, vormittags um 10 eine Flasche Merlot aufzuziehen und einen Speck aufzuschneiden und zu sagen, die Welt ist in Ordnung. Und es gibt auch Abende, da würde ich einfach keine Flasche Wein aufmachen, weil es einfach gerade nicht die richtige Stimmung ist, auch wenn alle sagen, aber das ist doch jetzt der Moment für den großen Roten. Also wirklich ganz, ganz gefühlsabhängig und auch in den verschiedensten Szenarien, weil man kann, glaube ich, Wein in jedem Setup richtig platzieren.
Hast du einen Alltagswein?
Ja, unseren Schaumwein von Ziereisen, Tatsache. Das ist so die sichere Bank sozusagen. Ja.
Findest du es gut, einen Alltagswein zu haben, wo man sagt, also es ist wie so ein Rückzugsort, wo man Ruhe findet? Oder ist das langweilig oder ist das, oder braucht jeder seinen Alltagswein? Oder was ist für dich ein Parameter für einen Alltagswein? Klingt immer so abwertend, was eigentlich
gar nicht
ist. Es ist ja eigentlich, sagen, sowas, eigentlich was Großartiges, wo man sagt, also wie zu Hause.
Ja.
Welcome home.
Ich finde, die Frage hat ja zwei Antwortmöglichkeiten. Das eine ist so ein bisschen, habe ich sowas Günstiges zu Hause, was ich immer schnell und viel trinken kann, weil die guten Sachen, das ist, ne, wenn ich immer nur das Gute trinke, dann wird es zu teuer. Das finde ich eine ganz fürchterliche Herangehensweise, weil das, was ich trinke, das sollte ich immer mit Begeisterung trinken und sagen, das ist großartig, weil ansonsten sind wir ja ganz schnell an dem Punkt, wo du sagst, was ist viel, was ist zu viel, wie trinkt man richtig. Das würde ich nie an der Menge festmachen oder an der Uhrzeit, aber an der Art und Weise, wie ich trinke und was ich trinke und was es mir auch wert ist, dafür auszugeben. Das kann von Person zu Person total unterschiedlich sein, aber einen Alltagswein zu haben im Sinne von, ich brauche was Günstiges, damit ich mehr davon trinken kann, finde ich total fürchterlich und würde ich auch jedem Menschen von abraten, weil das führt ganz schnell zu einer Art von Genuss, die nicht mehr viel mit Genuss zu tun hat. Aber Dinge zu haben, wo du sagst, das habe ich schon so oft getrunken, das mache ich wieder auf und sage wieder, ja, ist das lecker, ist das toll. Und es hat vielleicht auch dieses Momentum von, ja, das ist irgendwie vertraut, das ist schön, das ist geborgen, das ist wie ein Lieblingspullover oder das eine Kleid, was ich immer anziehe und wo ich weiß, darin fühle ich mich wohl. Das sieht schön aus, aber es ist auch bequem. Wenn man so Sachen im Leben gefunden hat, ist das doch was ganz Wundervolles.
Oder wahrscheinlich wie ein Alltagsmann, also wie der Ehemann, der einen auch mal wieder neu begeistern muss, der auch eine eigene Qualität haben muss und zu einem passen muss und damit eigentlich so das Anspruchsvollste sein sollte, was man selber so im Alltag und im Leben hat.
Was damit, obwohl es ja Alltagswein assoziieren wäre, wahrscheinlich automatisch mit was Einfachem. Aber ich finde, wenn ein Wein abbilden muss, dass er dich in ganz vielen Lebenslagen und immer wieder befriedet, dann muss das irgendwie schon eine gewisse Komplexität haben. Also es muss zumindest handwerklich so gut gemacht sein, dass du sagst, ja, das ist nicht belanglose Plörre, sondern das kann zwar geschmacklich leicht und frisch sein, aber es ist trotzdem irgendwie, da passiert was, es ist gut gemacht. Der Anspruch an den Alltagswein ist vielleicht sogar der höchste, weil der Wein für das besondere Momentum, ja, gut. Das ist vielleicht sogar manchmal einfacher zu erreichen, als etwas zu finden, was standardmäßig immer gut ist und immer funktioniert.
Wie ist das bei dir gekommen? Also wie bist du zu dem Weinmenschen geworden, der du heute bist? Also der Anfang war ja ein ganz anderer, wie vorhin schon erwähnt. Du warst ja eigentlich Köchin.
Ja.
Das sollte ich nicht abwerten. Wie bin ich auch dieses Köchin so gebracht habe.
Du warst ja auch eine Köchin. Sorry, how dare you? Also es ist so gekommen, dass ich, als ich in die Kochlehre gegangen bin, dann relativ schnell gemerkt habe, wenn ich Gastronomie mache, irgendwie passt das zu mir, dann möchte ich das richtig machen und ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen und will ganz viel darüber lernen und das verstehen. Und dann war auch schon im ersten halben Jahr klar, unabhängig von der Küche, ich will auch die Service-Seite verstehen und machen. Und dann hat sich das Thema Wein eigentlich mehr oder minder positiv zuwärtig dazugestichen, weil ich die Gelegenheit hatte, damals über die Jeune Restaurateur noch diese Zusatzausbildung zu machen. Und da war das WSET ja mit verknüpft, was ich heute zu früh finde und auch über 3 Jahre zu lang, aber das ist ja eine persönliche Geschichte.
Aber keine unwichtige, weil ihr ja selber mit eurer Akademie nochmal Menschen in dieses Berufsfeld
helft. Das stimmt, ja.
Und viele Sachen einfach nochmal überdacht habt. Von dem her finde ich deine Meinung gar nicht so unwichtig oder dann, ihr habt es anders umgesetzt. Aber davon abgesehen, ich wollte nicht unterbrechen, entschuldige. Ja, also,
alles gut.
Zu früh
finde. Genau, war zu für mich dann einfach auch zu lang gezogen, weil irgendwie der Praxisbezug, ich konnte es noch gar nicht leben, das war so eher das Schwierige. Du hast eine Theorie gelernt, die du aber in der Praxis gar nicht anwenden konntest und auch gar nicht irgendwie unterfüttern konntest mit entsprechenden Geschmacksbildern. Aber hatte dadurch natürlich unglaublich früh in meiner Servicelaufbahn auch die Expertise Wein wachsend und einen Fokus darauf und habe einfach gemerkt, dass ich das gut kann. Ich kann gut schmecken, ich kann mir gut Dinge merken und vor allem kann ich gut Menschen und Geschmacksbilder verknüpfen. Also ich kann, ne, wenn mir jemand zuwirft, ich trinke aber immer nur das und das und ich habe aber nur A, B und C an der Hand und er möchte eigentlich X haben, habe ich ein gutes Gefühl dafür, wie kann ich ihn trotzdem glücklich machen mit den vorhandenen Gegebenheiten. Später kam dann dazu, dass ich gemerkt habe, ich bin Thema Wein, Speise, das muss ich gar nicht theoretisch irgendwie lernen, sondern da habe ich einfach ein Gefühl für, weil ich zum einen gerne viel esse, auch gerne bewusst und viel trinke. Also grundsätzlich jetzt außer ganz, ganz schlimme und industriell erzeugte Sachen kann man mir erstmal alles ins Glas machen und ich trinke es mit einer Offenheit und einer Begeisterung und hatte dadurch dann einfach ziemlich klar, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich, das macht mir Spaß, das begeistert mich und das ist auch etwas, ich finde das total toll, dass das jedes Jahr neu ist und anders ist und sich immer, dass ich weiß, daran werde ich mich nie satt arbeiten. Und so kam es dann, dass das Thema Wein trotz des Küchenursprungs einfach den Hauptfokus war. Hätte ich zum Beispiel vielleicht hier in der Küche gelernt als Auszubildende, wäre es vielleicht die Küche geblieben, weil ich einen ganz anderen, viel weiteren Zugang zu Lebensmitteln gehabt hätte, aber hätte, Fahrradkette, ich würde es nicht tauschen wollen.
Aber hattest du damals ein Vorbild? Hattest du einen Mentor? Hattest du jemanden, wo du sagtest?
Ich bin total unverdorben in die Gastronomie gekommen.
Ja. Aber dann beim Wein selber, also hat dich jemand an die Hand genommen, gesagt, wir probieren vor Riesling nach Grauburgunder und?
Nee, auch gar nicht. Also ich hatte das Glück, dass ich in meiner Ausbildung mit Menschen zusammengearbeitet habe, mit denen ich mich privat sehr gut verstanden habe und wir einfach gerne zusammen gegessen und getrunken haben. Wobei natürlich, wenn man dann auch noch so eine Zusatzausbildung finanziert, das finanziell doch recht eng war. Also bis zu Grenzen der Unmöglichkeit. Aber schon immer lieber Geld für Essen und Trinken ausgegeben habe als für andere Sachen. Und das einfach mit Menschen dann machen konnten, die Freude daran hatten. Auch bewusst jede VDP-Weinbörse und alles mitgenommen habe, um einfach auch schnell die Winzer dahinter und die Menschen und die anderen Kollegen kennenzulernen. Und dann hat sich das so einfach entwickelt. Ich sage, okay, jetzt möchte ich aber mal verstehen, okay, alle sagen Grauburgunder, aber es ist ja Blödsinn, Grauburgunder ist nicht Grauburgunder. Und habe mir dann selber die Situation gesucht, das durchzuprobieren, das zu verstehen und im Rahmen der Möglichkeiten immer zu schauen, was ist eigentlich möglich. Und so, ja, so kam das dann. Und dieses große Vorbild gab es gar nicht. Also ich habe dann jetzt im Laufe der Zeit ganz großartige Menschen kennengelernt. Aber ich bin nicht in die Gastronomie gegangen oder gekommen und habe gesagt, wow, das ist so die Persönlichkeit. Was ich eigentlich total schade finde, weil ich gerade im Thema Service, in der Küche war es einfacher, auch im Thema Hotellerie, wo du gesagt hast, wow, da gibt es so großartige Häuser und es gibt so tolle Philosophien. Ich bin so ein Relais- und Chateau-Kind. Nur das ist ja privat geführte Hotels, kleine, spezielle Orte, da ist ja so viel möglich. Da konnte man sich total schnell begeistern. Großartige Gastgeber und großartige Sommeliers. Schwierig. Wenn, dann musstest du irgendwie Gast sein oder musstest auf den entsprechenden Veranstaltungen sein. Aber zu dem Zeitpunkt zu sagen, Dokumentation, Schulung, irgendwas, soziale Medien war zu dem Zeitpunkt noch nicht dran zu denken, dass du irgendwas gefunden hast. Da war Henrik Thoma dann wirklich der erste paar Jahre später, wo gesagt, ah, guck mal, da kann ich auch was konsumieren an Inhalt, an Begeisterung. Habe ich bewusst nachgesucht, nicht gefunden.
Ja, auch im Restaurant, man trifft diese Person für 3 bis 5 Minuten.
So.
Oder bei der Präsentation, keine Ahnung, auf der Prowein oder bei irgendeiner Weinmesse, da hat man auch eine Präsentation, also man hat einen Showmensch vor sich, aber dessen Philosophie kriegt man eigentlich ganz, ganz selten vermittelt. Genau. Und dafür gibt es eigentlich zu wenig. Also da.
Ne? Und es ist ja auch nicht, dass du dann sagen kannst, so, ich hole mir dann das Kochbuch und guck mal, ja, so, was sagt er denn selber über sich, seine Küchenphilosophie? Wie hat er gelernt? Wie geht er Dinge ran? Ah, über das Rezept kann ich mir irgendwie erschließen. Wie tickt er? Das gibt's ja für Service und Wein so.
Jetzt ja, doch, ein einige gibt schon. Ich finde zum Beispiel Christina Fischer mit ihrem, genau, Wein und Speisen oder mit ihrem Riesling-Buch, genau, hat da ganz, ganz viel
das
bewegt.
Das gibt
oder
es jetzt, aber das war halt
damals nicht,
viel, ja, damals noch weniger und auch viel zu wenig zugänglich. Mhm. Also ich finde, gerade Menschen in der Ausbildung, die musst du doch zuschütten mit Möglichkeiten, sagen, guck mal hier, da, das kannst du alles anders, weil diese Leidenschaft zu füttern, gerade in den ersten Jahren, ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, was du machen kannst. Ja. Gerade im Service, wo vieles ja nachher über einfach über Routine kommt, über eine Sicherheit, über Erfahrungswerte, dass du, ich gehe heute mit Situationen ja ganz anders um, sowohl im Handling mit Gästen, als aber auch mit Entscheidungen, wie kaufe ich ein, was passt, was nicht, weil es natürlich ja ein Erfahrungsschatz ist, der wächst. Aber diese Leidenschaft, die hätte man ja auch am Anfang durchaus füttern, mhm, können. Deswegen finde ich solche Formate wie das, was du jetzt machst und das sich allgemein viel bewegt, total wichtig und total wertvoll, weil wir auch, die Leute konsumieren das und es
aber
ist
ihr auch mit eurer Akademie, also die halt weit über die normale Berufsschulausbildung, ja, hinausgeht und wo man ein anderes Feuer lebt oder die Leute anders inspiriert und wo ihr vielleicht Vorbild für den einen oder anderen seid. Hast du jemanden, wo du weißt, dass du den so unfassbar inspiriert hast, wo du jetzt schon stolz auf den bist, was aus dem geworden ist, in den 5, 6 Jahren? Kannst kurz grüßen.
Hallo Peter. Ja, Tatsache, Alejandro ist einer unserer ersten Auszubildenden, den wir hatten, der seine Prüfung bei uns gemacht hat, der dann auch für ein halbes Jahr weggegangen ist, so weil er auch gucken wollte, ob das bei anderen jetzt besser oder schlechter ist und dann wiedergekommen ist. Und ich sage, das ist, wenn ich mir überlege, wie der angefangen hat, muss man sagen, ne, wir haben keine typischen Auszubildenden, die, mhm, jetzt mit 16 irgendwie aus der Schule kommen, sondern das sind meistens Menschen Mitte 20, Anfang 30, die schon ein Studium haben. Alejandro war zum Beispiel schon selbstständig in der Gastronomie mit einem Café und die alle irgendwie sagen, ja, Gastronomie ist schon cool, aber kannst du nicht machen, ist nichts wert, geh mal lieber studieren, du hast ja Abitur. Die Familie war dagegen so ein schlechter Ruf und es dann nicht gemacht haben und irgendwann in ihrem Leben aber doch an den Punkt kommen und sagen, es ist aber meine Leidenschaft, mhm, ich will das machen, ich will das lernen. Und wenn du solchen Menschen dann begegnest, die mit so einem riesigen Strauch voll Erwartungen in die Gastronomie kommen, diese ominöse Gastronomie, die ja, mhm, überall auch gleich ist.
Und wo man die nicht kaputt spielt.
Ja, so. Mhm. Und du dann trotzdem merkst, was hast du denn für eine Attitüde oder was hast du für eine Erwartungshaltung? Oder du glaubst wirklich, das ist alles nur Leidenschaft und Kreativität? Ne? Nein, das ist auch ganz viel Routine, stupide Arbeiten. Ja, das ist anstrengend. Kartoffeln schälen macht keinen Spaß, macht auch 15 Jahre später nicht mehr Spaß, aber du kannst halt gucken, dass du dein tägliches Setup, deine Routine, deine Bewegungsamplituden so machst, dass es einfach ist, dass es schnell ist, effektiv ist, so wie viele Dinge. Ja, wir werden unser Leben lang Gläser polieren als Sommeliers. Ich werde immer schmutzige Teller abräumen. Ja, das ist halt so. Aber das kann ich ja in gut machen und das kann ich ja als einen wichtigen, sinnvollen und total effektiven tief gestalteten Teil meiner täglichen Arbeit machen und Menschen daran wachsen zu sehen. So wie sie jetzt am Anfang gesagt haben, völlig geht gar nicht. Und dann auf einmal sagst, ja, cool, absolute Souveränität in solchen Sachen, verstanden, das ist cool, was muss ich mir rausarbeiten? Und dabei die Liebe für die Gastronomie nicht kaputt gemacht, sondern größer gemacht. Das ist schön zu sehen, dass es möglich ist.
Hast du dich jemals gefragt, was es braucht, um einen Wein zu kreieren, der nicht nur den Gaumen erfreut, sondern auch Geschichte in jeder seiner Aromennote erzählt? Das Weingut Cavalchina, tief verwurzelt in der Region Venetien, liefert darauf eine beeindruckende Antwort. Seit 1908 ist Cavalchina Hüter der Weinbautradition, zugleich Wegbereiter moderner Techniken. Cavalchina ist mehr als nur ein Weingut. Es ist ein Ort von historischer Bedeutung. Die Region wurde erstmals 1876 als Weinbaugebiet erwähnt und war Schauplatz der berühmten
berühmten Schlacht von Custozza während des italienischen Unabhängigkeitskrieges. Das Weingut liegt im Herzen des Custozza-Gebietes. Die Appellation DOC Custozza, die 1971 offiziell anerkannt wurde, verdankt Calvacchina viel und umgekehrt. Auf 100 bis 200 Meter über dem Meeresspiegel wachsen die Reben auf kalkhaltigen, gut drainierten Böden. Calvacchina war es auch, das 1962 den ersten Custozza-Wein produzierte. Ein Meilenstein für die Region. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die Trauben werden natürlich von Hand gelesen, um sicherzustellen, dass nur die besten Beeren in die Produktion gelangen. Niedrige Erträge garantieren höchste Qualität. Die traditionelle Geoerziehung der Reben sorgt für optimale Belüftung und Sonneneinstrahlung. Calvacchina verbindet althergebrachte Methoden mit moderner Technik. So wird die Temperatur während der Gärung streng kontrolliert, um die Frische der Weine zu bewahren. Zudem achtet das Weingut auf einen reduzierten Einsatz von Sulfiden, um den natürlichen Charakter der Weine zu erhalten. Seit Generationen wird Calvacchina als Familienbetrieb geführt und diese familiäre Bindung ist in jedem Tropfen Wein spürbar. Calvacchina besitzt rund 27 Hektar Weinberge und ist mit 250.000 Flaschen Produktion nicht nur einer der bedeutenden Produzenten der Region, sondern auch ein Bewahrer der Tradition. Die einzelnen Weine werden in kleinen Chargen produziert, um die Individualität der einzelnen Tropfen sicherzustellen. Denn es geht nicht nur um die Verarbeitung der Trauben, sondern es geht um die Kunst, Weine zu kreieren, die das Terroir und die Seele der Region widerspiegeln. Der durchschnittliche Ertrag liegt bei etwa 60 Hektoliter pro Hektar, was für die Exklusivität und den besonderen Charakter der Weine spricht. Einer der Herzensweine des Weingutes ist der Bianco di Custozza. Doch was macht den Bianco di Custozza heute so besonders? Seine Frische und Zugänglichkeit haben ihn zu einem Favoriten vieler leidenschaftlicher Weintrinker gemacht. Und das nicht nur in Italien, sondern weit über die Grenzen hinaus. Ein wesentlicher Grund für die Einzigartigkeit des Bianco di Custozza ist das besondere Mikroklima. Der Gardasee spielt hierbei eine ganz besondere Rolle. Er mildert die Sommerhitze und bringt in Nächten kühle Brisen, die eine langsame und gleichmäßige Reifung der Trauben ermöglichen. Die kalkhaltigen, mineralreichen Moränenböden, die durch Gletscher der letzten Eiszeit geformt wurden, verleihen dem Wein seine charakteristische Frische und Mineralität. Doch was steckt genau im Glas, wenn du ein Bianco di Custozza trinkst? Hauptrebsorten sind Garganega, Trebbiano Toscano und Cortese. Der Garganega bringt die blumige Note und Fülle in die Cuvée, während der Trebbiano für die Struktur und Frische sorgt. Der Cortese, lokal als Bianca Fernanda bekannt, verleiht dem Wein eine knackige Säure und feine Zitrusnoten. Erlaubt wäre es auch, kleine Anteile von Malvasia, Riesling Italico, Pinot Bianco oder Chardonnay einzusetzen. Wobei Calvacchina sich auf die drei Hauptrebsorten spezialisiert. Ein weiterer Punkt bei Calvacchina ist kontrollierte Gärung. Diese moderne Technik sorgt dafür, dass der Wein bei niedrigen Temperaturen, das heißt zwischen 15 und 18 Grad, gärt, um die Frische und die aromatische Intensität zu bewahren. Die Gärzeit beträgt in der Regel 10 bis 15 Tage, je nach gewünschter Struktur und Komplexität des Jahrgangs. Und wenn man dann ein Glas Bianco di Custozza von Calvacchina vor sich hat, von dem strahlenden Strohgelb begeistert ist und selbst bei leichter Entfernung schon die Zitrusfrüchte, die Birnen, den grünen Apfel, die Floralnoten, die Akaziennoten leidenschaftlich wahrnimmt, am Gaumen dieses Mineralische, spürt in diesen leicht nussigen Abgang, der auf den Ausbau auf der Feinhefe zurückzuführen ist, versteht man nicht, warum dieser Wein trotz seiner Bekanntheit und der Sommeliers immer noch als Insiderwein gefeiert wird. Und wenn wir schon über Insiderweine reden, darf man definitiv einen nicht vergessen. Den Amedeo aus dem Hause Calvacchina, den Superiore, das Aushängeschild. Dieser Wein aus Venetien, einer der am meist unterschätzten Weißweine Italiens, verdient es, ins Rampenlicht gerückt zu werden. Was ist der Unterschied zum Bianco di Custozza? Die Superiore-Qualität muss strengere Auflagen erfüllen. So darf dieser Wein erst nach einer mindestens einjährigen Reifezeit auf den Markt gebracht werden, damit er seine beeindruckende Komplexität und Tiefe entwickelt. Und im Fall des Amadeo ist es so, dass er eine außergewöhnlich lange Zeit auf der Hefe verbracht hat, was ihm eine zusätzliche Cremigkeit, eine elegante Textur und einen feinen Schmelz verleiht. Nicht zuletzt dieser erhöhte Aufwand verleiht ihm ein Lagerpotenzial von mindestens 5 bis 8, nicht selten 10 bis 15 Jahren. Und die dann geöffnete Flasche entwickelt ein komplexes Aroma, das an Honig, an Mandeln, an getrocknete Früchte erinnert und ihn zu einem absolut perfekten Speisebegleiter werden lässt. Das Geheimnis des Erfolges des Superiore liegt definitiv in den strengen Vorschriften. Es dürfen nur Trauben aus ausgewählten Parzellen für die Herstellung verwendet werden. Der Bianco di Custozza Superiore ist ein echter Wein des Terroirs. Häufig wird er in vertikalen Verkostungen präsentiert, um das Entwicklungspotenzial über die vielen Jahre hinweg zu demonstrieren. Ja, der Bianco di Custozza Amedeo aus dem Hause Calvacchina bietet alles, was einem großen Weißwein ausmacht. Komplexität, Eleganz, Tiefe und eine außergewöhnliche Geschichte, die in jeder Flasche mitschwingt. Sommeliers in Italien und darüber hinaus bezeichnen den Bianco di Custozza Superiore als einen der unterschätzten Weißweine, der das Potenzial hat, auch die internationale Weinszene zu erobern. Vielen lieben Dank für dieses Schlückchen Magie, was im Amadeo steckt. Und noch ein großes Dank Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Hattest du jemals einen anderen Berufswunsch? Also was wärst du außer Sommelier oder Köchin oder Gastronomin?
Ich wäre wahrscheinlich in der musikalischen Kunst.
Ist ja auch ein großer Teil deines Lebens, ne?
Ja, also das war so über die Schullaufbahn einfach das, was ich immer gemacht habe und was klar war. Und ich habe mich eigentlich auch nichts anderes gesehen. Irgendwas mit im landwirtschaftlichen Bereich wäre so gedanklich, weil ich dieser Bezug zu Natur und dieses Unverständnis dafür, dass Menschen einfach wahllos, hochkünstlich verarbeitete, unendlich haltbare Lebensmittel in sich reinstopfen, das hatte ich schon als Kind nicht und fand es immer total wichtig, mich damit auseinanderzusetzen. Wahrscheinlich wäre ich doch irgendwie dann in diesem Sektor gelandet. Aber ich hatte, seitdem ich das erste Mal wirklich so ein gastronomisches Gefühl hatte, nie das Bedürfnis zu sagen, oh, hätte ich mal oder das würde ich gerne machen, sondern das ist ein absoluter Traumberuf. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich das auch noch in Eigenregie jeden Tag machen darf und in Abstimmung mit Thomas sagen kann, was finden wir richtig, wo wollen wir hin, welchen Weg wollen wir gehen und einfach das umsetzen darf, von dem ich glaube, das ist richtig, das ist gut und das macht mir Spaß und das macht Menschen glücklich und schafft Erinnerung. Das ist, glaube ich, schon so ein absolutes Maximum an Freiheit und an Luxus, was man in der Arbeitswelt erreichen kann.
Ich finde es großartig, dass ihr so bewusst mit den Dingen, mit den Elementen, mit denen ihr arbeitet, umgeht und einfach auch euch dessen bewusst seid, dass halt sehr viele Menschen da draußen sind, die jeden Tag Müll, mehr oder weniger, es ist ja nichts anderes, in sich reinschütten oder konsumieren oder
wir haben glauben, kleine sie tun was Kinder, Gutes, wir sehen das, was ja. Menschen so essen und was auch in Schulen und Kindergärten so serviert wird, das ist schon...
Und glauben, sie sind davon glücklich, aber eben auch die, also wenn man das andere mal probiert, und das ist ja beim Wein manchmal nicht anders, also wenn man irgendein Industrieprodukt probiert und mal einen sehr, sehr handwerklich, sehr natürlichen Wein probiert, man hat ein anderes Grundgefühl, man hat eine andere Empfindung letztlich dabei und das Fühlen lernen. Dabei gibt es für dich Grenzen nach oben oder unten, wo du sagst, du hast vorhin schon mal gesagt, du probierst alles. Wo ist die Grenze nach unten, wo du sagst, nee, bitte nicht. Auch wenn ich nach Rostock aufgewachsen bin, ich brauche keinen Sekt mit einer roten Kappe oben drauf. Oder gibt es da eine Grenze oder nach oben genauso, wo du einfach sagst, davon hätte ich mir auch einen Kleinwagen kaufen können. Oder ist das egal? Oder sagst du, der Moment ist es wert? Oder so eigene Wirtschaftlichkeit oder Möglichkeit mal außen vor gelassen?
Ja, das so hätte ich die Frage. Also ich glaube, an Industrieprodukten muss ich jetzt mit meiner Expertise nicht mehr viel probieren, weil das ein oder andere hat man schon mal getrunken. Ich muss nicht noch mal Rotkäppchen probieren, um mir sicher zu sein, dass ich kein Rotkäppchen trinken möchte. Es gibt auch so eine finanzielle Untergrenze, wo ich sage, ja, ein Wein aus Neuseeland für unter 6 €, das kann ich mit meinem wirtschaftlichen und ökologischen Gewissen nicht vereinbaren. Das möchte ich auch gar nicht probieren, weil das ist Geld in einen Topf, von dem ich glaube, der sollte ganz schnell zugemacht werden.
Ich glaube, der muss noch nicht mal aus Neuseeland kommen. Unter 6 € ist es allgemein relativ schwierig.
Ich wollte es nur möglichst plakativ machen, wo du sagst, ne, dass jeder verstehen kann, wenn das Ding auch noch einmal um die halbe Welt geflogen worden ist. Da kann das nicht sein. Das darf nicht sein, dass das möglich ist. Das finde ich, also da bin ich aus politischer Sicht ein ganz klares Nein. Es gibt Grenzen, das darf man einfach nicht probieren. Da muss man auch nicht irgendwie eine große Reportage drüber machen, was billig alles doch noch trinkbar ist. Das finde ich einfach verwerflich. Kann ich mich auch gerne mit aus dem Fenster lehnen. Nein, wenn ich nicht die 10, 12, 13 Euro habe für eine Flasche Wein, dann trinke ich ihn nicht. So. Ob ich gewisse Rebsorten oder gewisse Macharten dann in der Bandbreite probieren muss, nö, da würde ich auch sagen, okay, ja, habe ich jetzt 2, 3 Varianten gerade gemacht. Ich muss nicht noch den, was fällt mir denn ein für ein plakatives Beispiel? Restaurantbesuch vor einigen Jahren. Ja, super, wir haben unseren eigenen Solaris. Wo ich gesagt, ja, okay, gut. Und ich habe noch 3 andere gesagt, nee, so. Da muss ich dann nicht nochmal nachprobieren, sondern ich hätte jetzt dann doch gerne die letzte Flasche Kabinett zum Abschluss des Abends und dann ist in Ordnung. Nein, es muss kein Solaris-Kabinett sein, sondern es darf gerne Riesling sein. Da gibt's so die Untergrenze. Aber dass ich jetzt sagen würde, aus der Region nicht oder die Stilistik nicht oder die Rebsorte nicht, da würde ich, nö. Keine Grenze. Bei dem nach oben gibt's, ich glaube, so ab 120 € die Flasche im Restaurant sind wir, dass wir einfach gucken, haben wir gerade die Muße dafür, überhaupt bewusst den Wein zu trinken? Und dann gibt es so eine Grenze ab 300, 400 Euro, wo ich wirklich sage, da muss ich mir mit meinem Mann oder mit den Gästen, mit denen ich dann da sitze, schon tief in die Augen gucken und sagen, wollen wir das? Also ne, das muss dann bei uns allen so eine Begeisterung auslösen. Ich finde, alles hat irgendwann eine Grenze erreicht, wo es den Wert nicht mehr abbilden kann. Mhm. Das ist beim Kleidungsstück so, das ist bei einer Flasche Wein so, bei einem Essen so, wo ich verstehen kann, dass der Preis spekulativ entstanden ist, wo ich aber nicht bereit bin, 10.000 Euro für eine Flasche Wein zu zahlen, weil auch das für mich eine wirtschaftliche Perversion in eine Richtung ist, die der Welt nicht so schadet wie Low-Budget-Weine, die ich aber auch nicht unterstützenswert finde.
Auch für die eigene Karte? Also bist du da genauso, dass du sagst, also keine Ahnung, den aus dem Jura, aus dem Loiretal, aus Slowenien, der halt 3, 4, 5 Stellen vor dem Komma hat,
also brauche ich Beispiel nicht. Wir hatten jetzt eine Situation, dass wir einen Weinkeller, auch überhaupt nicht groß, aber mit so ein paar hochpreisigen Sachen geerbt haben oder kaufen konnten, mehr oder minder. Die Sachen sind jetzt da und die verkaufe ich auch gerne, weil das eher so ein Freundschaftsding war, dass du sagst, okay, ja, guck mal, wir gucken mal, was da ist. Und ne, wir haben Gäste, die werden sich daran freuen und das ist dann in Ordnung. Hätte aber für mich nie den Reiz zu sagen, ja, ja, ich habe jetzt die ganz großen Namen und teuer und guck mal, da kostet die Flasche 10.000 Euro, wow, toll. Verstehe ich, dass man da auch eine Begeisterung für haben kann. Es gibt ja für alles Leidenschaften. Für mich wäre es immer viel reizvoller zu gucken, was gibt's denn für Alternativen? Also wo gibt's denn großartige Weine, ähnliche Stilistik, die aber Spaß machen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis ein anderes ist? Ich verstehe aber auch total, dass man manchmal Momente hat, wo man einfach Geschichte trinken möchte oder sagst so, komm, wir gehen essen, ganz super klassisch, es ist irgendwie ein besonderer Tag und wir trinken, weil die Weinkarte ist sowieso eher großnamig und wir trinken jetzt einen richtigen Bollinger. So. Ne, und dass man dann dieses Momentum auch zelebriert, ist für mich persönlich und als Sommelier aber eher unspannend im Alltag.
Ist es beim Essen genauso, also bei Menüs, dass du sagst, manche Menüs sind einfach komplett overpriced oder siehst du es da dann schon fairer kalkuliert? Weil es variiert da ja auch. Also keine Ahnung, 10-Gänge-Menü kostet in dem einen Restaurant so und so viel, im anderen Restaurant kostet es mal 8. Ist es dann Image oder ist der Aufwand, der dort getrieben wird, also von Seiten, von Küchenseite wird es ja immer noch mehr verargumentiert, finde ich. Ja. Und wird es noch mehr dargestellt. Wir haben so und so viel, keine Ahnung, Praktikanten, trotzdem alle bezahlt werden. Wir nehmen halt das Gras aus links, rechts, was halt von dem Bauer, damit der eben auch ordentlich leben kann und auch Kaviar essen kann, das und das kostet. Also da gibt es mehr Argumente dafür. Aber Fakt ist ja dann trotzdem, dass es unterschiedliche Preisklassen von Restaurants gibt. Aber ist es da glaubwürdiger als beim Wein, wo man es ja auch argumentieren kann? Also manches Weingut im Burgund oder im Bordeaux liest Minuten genau und die haben halt nicht 10 Erntehelfer, sondern die haben 250. Also akzeptierst du es bei der Küche eher? Das war jetzt eine Mehrfrage
ganz
als
ehrlich,
eigentlich Antwort.
Ja, nee, ganz ehrlich finde ich Preisgestaltung in der Gastronomie eine Riesenverarsche per se.
Okay.
Wir haben es geschafft, so eine absurde, völlig wahllose Preisgestaltung an den Tag zu legen, dass du das als Gast doch gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Warum glaube ich immer noch, mit Wasser mein Getränkeumsatz subventionieren zu müssen? Warum müssen die Getränke das Essen subventionieren? So, dann sitze ich in einem Sternerestaurant. Grundsätzlich ist es genau das, was du sagst. Ja, hochwertige Lebensmittel, viele Mitarbeiter, hoher Arbeitsaufwand, Kostenpreis, wo ich mir dann immer denke, Kaisergranat, Wareneinsatz, der da gerade auf dem Teller liegt, sind 50 Euro. Ich weiß, dass der Steinbutt gerade das Kilo 95 Euro im Einkauf kostet. Das ist überhaupt nicht mehr, das könnt ihr preislich gar nicht darstellen. Das Menü müsste das Fünffache kosten. Das Menü hat aber, kostet heute genauso viel, wie es vor 4 Wochen gekostet hat, wo die Lebensmittelpreise ganz, ganz andere waren. Und das sind so Sachen, kalkulieren wir sowas wirklich ehrlich und kommunizieren wir sowas ehrlich an unsere Gäste, gerade im Hochpreissegment? Ich glaube nicht, weil ich glaube, wir haben ja ganz oft, gerade im Sternebereich, werden Dinge subventioniert durch das Hotel, durch den Sponsor, dass man sagt, ne, irgendwie am Ende des Jahres muss da eine Zahl stehen, rot, schwarz, gewisses Plus. Und da hat man sich innerbetrieblich drauf geeinigt. Aber dass wir den wirklichen, realen Preis verlangen für das, was wir an Wareneinsatz, an Arbeit und an Grundhaltungskosten haben und an das, was an Gewinn ja auch rauskommen muss, weil wir sind ja keine Wohlfahrt, sondern wir müssen ja alle Geld oder wollen auch gerne Geld mit dem verdienen, was wir machen, das findet, glaube ich, ganz, ganz selten statt und ist glaube ich, auch gerade dadurch, dass wir die Preise so sonderbar kalkuliert haben über Jahrzehnte, ganz schwer für Gäste verständlich und kommunizierbar. Was ist ein wirklich realer Preis für Service, Essen, Trinken in der Gastronomie?
Also sollte man alles gleich durchkalkulieren, also alles mal Faktor XY oder
ja
keine Mischkalkulation machen?
Es ist immer die Frage, wie du es machst. Ne? Und ich glaube, das ist total abhängig von dem Ort, wo du bist. Mhm. Menü kannst du anders kalkulieren als ein à la carte Geschäft. Impulsgastronomie anders als Destinationsgastronomie. Und vielleicht fängt da schon das Problem an, dass wir immer noch in den Berufsschulen und im kleinen Einmaleins des wer nichts wird, wird lernen. Es gibt einen Kalkulationsfaktor.
Mhm.
Ja, okay, gut. Aber hast du mal an deine ganzen Grundkosten gedacht? Ob ich meinen Laden am Neuen Wall habe oder irgendwo in Billstedt in Hamburg, sind halt völlig unterschiedliche Dinge. Und nein, da reicht der Kalkulationsfaktor auf den Wareneinsatz nicht ansatzweise auf, um ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Bild darzustellen.
Mhm.
Deswegen vielleicht eins der größten und wichtigsten Themen, die Auseinandersetzung von uns Gastronomen und auch ein Verständnis in unseren Mitarbeitern zu schulen. Was kosten Dinge? Was müssen sie kosten, damit sie funktionieren, damit sie auch langfristig für die Gäste Spaß machen können? Und zum Beispiel sind wir gerade an dem Punkt, dass wir sagen, gewisse Lebensmittel können wir und wollen wir nicht einkaufen, weil wir unsere Preise dann so exponentiell steigen lassen müssten, dass es nicht mehr das Angebot ist, was wir machen wollen. Ich möchte keinen Hummer Thermidor für 210 Euro verkaufen. Ist für mich im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht das Angebot, was ich machen möchte. Müsste ich aber tun.
Und ich finde es auf der einen Seite sehr, oder nein, ich finde es nicht auf der einen, ich finde es komplett richtig, dass wir darüber reden, dass wir ganz, ganz offen darüber reden. Man fragt sich immer so ein bisschen, warum? Also warum reden wir überhaupt darüber? Warum müssen wir es rechtfertigen? Andere Branchen, die wesentlich opulenter, frecher kalkulieren, müssen es nicht. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ein Jeanshersteller, keiner weiß, was wirklich eine Jeans oder ein T-Shirt im Einkauf kostet, was es in der Herstellung kostet. Aber es macht sich eben auch keiner die Mühe. Bei unserer Art vom Business liegt halt alles offen. Also wir zahlen ja teilweise auch im Weinbereich fast die gleichen Preise wie jeder Endverbraucher.
Exakt.
Wir haben einen Abschlag vielleicht von 10-15%, davon kann keiner leben. Also wenn wir das jetzt realistisch nehmen würden. Und wo fängt es da an? Aber ich finde es eben, darüber zu reden, auch dass der Gast eben einen Platz kauft, dass er eine Miete mehr oder weniger auch für seinen Platz bezahlt und ihr ja einen der ersten wart, die mehr oder weniger auch einen Coverpreis genommen haben und den auch nicht mit 6,50 Euro, was mehr oder weniger nicht
hätte jetzt nicht für Aufregung gesorgt,
sondern also, wo man einfach wirklich da das versucht auch zu verargumentieren.
Ja, es zum Beispiel für mich ein Thema, wo ich auch reinwachsen musste in den Gesprächen mit Thomas, ist, was ist das günstigste Glas Wein, was wir ausschenken können? Mhm. Wo ich gesagt habe, ja, aber ich habe Weine, die sind im Einkauf halt sehr günstig, die sind aber total gut und die sind auch genau eine Sparte, die möchten Gäste trinken und die haben ihren Platz bei uns. Ich kann das Glas Wein aber nicht für 6,50 Euro verkaufen, weil das ein Service-Mitarbeiter läuft, dass das Glas gewaschen, poliert wird, das kostet ja auch. Also muss ein Glas unabhängig vom Flascheneinkaufspreis einfach auch einen gewissen Grundpreis haben. Und das sind so Sachen, da habe ich mich zum Beispiel auch rein in der Rolle des Gastgebers und des Sommeliers am Anfang unwohl gefühlt, für gewisse günstige Sachen einen verhältnismäßig zu hohen Preis zu nehmen. Wiederum weiß ich aber, dass wir die Preisstruktur im Allgemeinen beim Thema Wein unfassbar trinkfreudig kalkulieren. Das sind so Sachen, ja, da hätte mein Sommelier-Herz anders entschieden, als mein logischer Verstand letzten Endes sagen musste, nee, dafür kann ich es nicht verkaufen. So, wenn ich das auch noch in 10 Jahren machen möchte, kann ich nicht für 5 Euro ein Glas Wein auf den Tisch stellen. Das funktioniert in diesem Setup einfach nicht.
Und ich finde es aber schön, dass ihr euch bei der Schaffung des Restaurants eben bei vielen Parametern Gedanken gemacht habt und diese Kosten einfach habt auch entstehen lassen, die ja dann irgendwo auch abgearbeitet werden müssen oder finanziert oder rückfinanziert werden müssen. Was war damals für dich wichtig bei der Entstehung? Also neben Gläsern war irgendwie die Raumluft wichtig, war die Raumfarbe, war die Atmosphäre wichtig,
also kein auf dem Wein. Ich war ganz weit in der Planung des Ladens. Ich bin ja dann dazu gestoßen, als gerade diese Location gefunden worden ist. Da steckte schon ganz viel Gedanke und das hat mich glücklich gemacht. Das hat mich damals überhaupt erst an diesem Projekt so fasziniert. Ich sagte, ah krass, da ist ein Koch, der hat sich Gedanken gemacht über alles, über jeden Zentimeter dessen, wie er arbeiten möchte. Alles, was in der Küche ist, ist Maßanfertigung. Alles hat genau seinen Platz. Das hat mich von vornherein total glücklich gemacht und vieles andere ist dann einfach wirklich nachgewachsen, dass ich es sehr schön fand, einen Rahmen zu haben, wo ich gar nicht alles von Anfang an definieren musste, sondern sagen konnte, lass uns mal kleiner anfangen, lass uns mal simpler anfangen und gucken, wie lebt sich dieser Laden überhaupt? Mhm. Weil du kannst ja so viel planen, wie du willst. Die Stimmung, was wird wirklich konsumiert, wohin entwickelt sich so ein Konzept, wie arbeitet man wirklich, wie sind Laufwege, was braucht man wirklich an Setup, was läuft von alleine, was ist mir aber total wichtig, was will ich verkaufen, für was soll der Laden stehen, das kann man nie planen, da kann man eine Idee von haben, aber das muss gelebt werden und das so wachsen lassen zu können, das war total super.
Gibt es eine gewisse, du bist ja sehr sensibel, also auch sehr geschmackssensibel, aber gewisse Einflüsse, wo du sagst, die beeinflussen Wein? Sind es Wandfarben? Ist es die Luftigkeit hier drin? Definitiv. Oder ist es, ja?
Vielleicht am stärksten, das ist auch das, was wir immer wieder merken, wenn wir essen gehen, ist Raumluft per se, aber gerade offene Küchen oder Küchenkonzepte, wo das irgendwie ja mehr in den Gastraum reingeht, das ist schon echt ja mies manchmal.
Du bist ja musikalisch, ist Musik wichtig für einen Wein? War das hier wichtig, ja. Also dass du gesagt hast, ich mache deine Playlist, ein Setting, einmal am Abend muss ein Geiger vorbeikommen, damit der Bordeaux schmeckt oder wie auch immer.
Also jede Saison hat ihre eigene Playlist, die auch wirklich jetzt inzwischen komplett kuratiert ist über den Abend, also von sanft
durch zu. Durch euch oder habt ihr jemand?
Nein, durch uns.
Ach, schön.
Ja, also. Ne,
nur bisschen, durch euch oder auch Mitarbeiter?
Bisschen Wahnsinn muss ja sein. Die Mitarbeiter lassen schon immer was einfließen, weil man einfach hört, was hören die Leute so und dadurch einfach Dinge entdeckt. Aber grundsätzlich sind das schon wir, die sich diese 48 Stunden reine Bearbeitungszeit von wahllosen Musiktiteln nochmal zusätzlich gönnen. Ich finde Musik allgemein beim Essen gehen ganz, ganz wichtiger Faktor, ganz schlimmer Faktor oftmals. So zu leise, zu belanglos, zu wahllos, zu schlecht in der Qualität, dann lieber gar nicht. Also das ist
aber gar nicht ist auch schlimm. Also wenn du im Raum bist.
Aber diese Fahrstuhlmusik, dieses das 98. Klassik-Pop-Medley in ein bisschen Elektro und leise, das ist auch so, boah. Ja. Also nein, da gibt's, finde ich, ganz viele Sachen, die schlimm sein können.
Was ist die perfekte Musik für Wein? Kann man das verallgemeinern oder kann man das überhaupt nicht verallgemeinern?
Na, so wie Wein ja auch nicht der Wein ist, sondern seine Situation hat, wo er passt, muss die Musik zu der Situation passen vielleicht eher.
Okay, wir haben Barbera vor uns. Barbera Dusty, was wäre die perfekte Musik dafür? Oder wie probierst du den erstmal? Vielleicht,
Ich probiere relativ schnell immer, muss ich sagen. Also klar, gucken, riechen, schmecken, aber ich verweile nicht die ersten 10 Minuten in der Nase und analysiere das durch, sondern ich habe das schon gerne zügig am Gaumen. Dafür die perfekte Musik. Jetzt zu meiner Stimmung passend wäre es so ein bisschen Elektro-Swing, Tatsache.
Ah, wow.
Also ist schon ein bisschen belebt, weil ich finde, das hat eine deutliche Frucht, das hat aber auch eine Säure. Es ist aber trotzdem mundvoll, also da passiert schon was man auch, wo man so nachschmecken kann. Das ist jetzt keine ganz leichte Doodle-Easygoing Sonntagnachmittag-Musik, sondern da darf man sich auch schon bewegen wollen mit. Okay. Weil der Wein bewegt, finde ich, auch was im Mund. Und da, ja, ist aber schön, dass man das, ich könnte mir vorstellen, die Flasche gut auch ohne irgendwas einfach so dabei zu haben.
Also ich bin da ganz, nicht grundsätzlich, aber teilweise anders. Ich probiere und rieche langsam. Und ich liebe es, den Wein so in seinen verschiedenen Schichten zu definieren, aber ich trinke schnell. Also dann, wenn ich so
hacken kann. Du weißt, wenn du dann durch bist, dann genau. Ist er.
Wenn die Arbeit durch ist, dann kommt
da ist auch ich komme lieber immer wieder zurück und baue das so auf. Also ich habe ein sehr schnelles erstes Bild, das bestätigt sich auch oft und justiere dann aber lieber nach über den Trinkprozess.
Mhm. Den finde ich jetzt zum Beispiel schön, weil der so eine ganz klare Fruchtausstrahlung hat. Und also bei dem vermisst man auch auf keinen Fall das Holz.
Nee.
Das Edelstahl oder der Edelstahlausbau steht ihm richtig gut, betont ihn, fundamentiert ihn. Ich habe gerade nochmal auf die Flasche geguckt, weil vom Alkohol mit 13,5 finde ich den immer noch frisch. Mhm. Ist ja eigentlich relativ viel. Auch für Barbera Dusty ist das ja eigentlich schon teilweise eine Ansage.
Ja, wir haben ihn jetzt ja auch bei wirklicher Raumtemperatur stehen. Ja. Das ist ja.
Aber er hat trotzdem eine Lebendigkeit. Ich mag die Säure, die Appetitlichkeit, den Trinkfluss. Ich mag die Textur daran. Es fehlt eigentlich was zu essen dabei, obwohl man den auch so trinken könnte. Aber
ich
man
kann
den
sagen, aber kombinieren. Jetzt beim zweiten Schluck ist schon so, dass du sagst, ach ja, würde ich jetzt im Restaurant sitzen und hätte gesagt, ich trinke nur eine Flasche Wein, wäre jetzt der Moment, wo ich sagen würde, ich würde doch mal in die Karte gucken.
Und ich finde, also was ich an ihm mag, er ist typisch Piemont. Also man riecht rein, man hat so diese Kirscharomatik, dieses leicht Beerige mit dabei. Man hat eine gewisse Feingliedrigkeit, man hat nicht diese geradlinige frische Frucht wie in der Toskana. Und man hat so dieses sich langsam entwickelnde Erhaben, als würde man so fast den Nebel des Piemonts riechen.
Ja, aber du hast ja trotzdem von Anfang an eine Dichte, in die du dich nicht reintrinken musst, sondern da ist ja direkt von Anfang an was da, so was Seidiges im Mund, der ist präsent. Und das ist schon ungewöhnlich schön.
Das ist für mich so ein Haus, wo ich selber realisieren musste, also nicht bei dem Haus, sondern allgemein. Also in meinen jungen Jahren war ich immer der Überzeugung, Weingüter müssen klein sein. Mhm. Dürfen 3, 4, 5 Hektar haben. Die haben jetzt 70 Hektar, was ja nicht so klein
so,
ist.
So pittoresk.
So genau, ja. Ja. Aber ich musste irgendwie realisieren, dass auch Weingüter mit einer Größe von 50, 100, manchmal sogar 200 Hektar teilweise ganz interessante und teilweise auch sehr handwerkliche Weine produzieren können. Hast du da eine Überzeugung oder bist du da
ich glaube,
fundamentalistisch unterwegs?
Die Entwicklung, die du durchgemacht hast, die ist schon, glaube ich, die geht vielen so, dass man sagt, na,
ich setze mich, Romantik.
Genau, ich setze mich jetzt mehr damit auseinander und ich glaube, je kleiner das ist, desto besser ist das auch. Was, wenn man vielleicht aus der Sozialisierung der ganz großen Weiner, ne, und sag ich mal so dieser industrialisierteren Welt kommt, ja auch erstmal ein schöner Schritt ist zu sagen, ah, das geht also auch in ganz klein und vielleicht finde ich da mehr Diversität. Aber wie auch bei anderen Sachen, nur weil etwas größer ist, muss es nicht schlecht sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es kommerzieller wird und dadurch auch an Individualität ist, ja, und an Handwerk weniger, die ist ja sehr groß, das stimmt schon. Aber es gibt durchaus sehr, sehr gute Sachen, wo man sagen kann, das ist groß, aber das ist top. Und das ist mit ganz viel Sinn, Verstand und Handwerk gemacht. Ja, aber das ist
wahrscheinlich bei mir dann der Prozess, dass man aus dem Rasterdenken heraus herauskommt, genau, und so versucht, ein bisschen offener zu sein.
Ich mit Thomas am Anfang diese Gespräche hatte. Ich sage, ja, aber das ist so groß und wie kann das und so. Das ist, glaube ich, ein sehr typischer Weg, den man als Sommelier geht.
Gibt es ein Instrument, was für dich perfekt Wein reflektiert? Also wo du sagst, das ist für mich Wein. Wenn ich das höre, denke ich an Wein. Ist so Kontrabass, ist Saxophon, was du selber spielst, ist Flöte.
Ich wäre tatsächlich wahrscheinlich eher beim Klavier.
Beim Klavier,
weil es so unglaublich facettenreich ist. Es ist so, es kann total standardbelanglos sein und jeder kann da drauf einen sauberen Ton zu erzeugen.
Genau, es kommt auf den Pianisten drauf an.
Ja. So, ne? Saxophon oder Geige möchtest du nicht hören, wenn das jemand so gar nicht kann.
Ja.
Aber ähnlich wie beim Wein ist, du kannst ja grundsätzlich erstmal einen Wein zu machen, der auch irgendwie schmeckt mit allen Möglichkeiten, die man hat. Ist ja jetzt kein Hexenwerk. Auch wenn da viel Arbeit drin steckt, ne? Also das möchte ich nicht sagen, aber grundsätzlich ist das ja umsetzbar, wenn man die entsprechenden Mittel zur Hand hat. Und du kannst beim Klavier auch grundsätzlich erstmal einen sauberen Ton erzeugen. Das macht aber noch lange nicht Spaß und das ist auch noch lange nicht außergewöhnlich, aber ein Klavier kann halt von absoluter Klassik bis zu, ich weiß gar nicht, was ist denn das überhaupt für ein Instrument, von begleitend bis alleinstehend, von kurz trunkend, ich setze mich dran und es macht einfach nur Spaß, bis es kann abendfüllend sein, kann das alles darstellen und das, genau das kann Wein ja auch.
Stimmt. Ja. Welcher Wein wärst du?
Wahrscheinlich Schaumwein. Ja, klassische Champagner-Methode. Aber ob jetzt aus Deutschland kommen oder aus Tatsache aus der Champagne oder Franciacorta, sei mal dahingestellt. Aber schon eher was mit Hefelager.
Es gibt definitiv Weine, die man einmal probiert haben muss. Und einer dieser ist der Mucigny Vieuvigne Domaine Georges Comte de Beaugue. Eines der interessantesten Weingüter aus dem idyllischen Winzerdörfchen Chambolle-Mucigny. Mit seinen rund 300 Einwohnern hat sich Chambolle-Mucigny den ursprünglichen Charme eines klassischen Winzerdorfes an der Côte de Nuit bewahrt. Es gibt hier eine Kirche, eine Schule, einen Kindergarten, ein Rathaus und ein paar wenige Geschäfte. Und ja, es gibt Winzer. Und davon gibt es immerhin 49, die sich die 176 Hektar Weinberge des Dorfes teilen. Und es gibt hier eines der bekanntesten Weingüter des gesamten Burgunds, wenn nicht sogar Frankreichs, die Domaine Georges Comte de Beaugue. Gegründet wurde Chambolle-Mucigny im 12. Jahrhundert von Zisterziensermönchen aus dem nahegelegenen Kloster Citeaux. Ende des 19. Jahrhunderts fügte man den Ortsnamen, den Namen seines berühmtesten Weinberges, den Mucigny, hinzu. Eng verbunden mit dieser Weintradition ist die Domaine Comte Georges de Beaugue, die seit 1766 in Familienbesitz ist.
Cerise, François, Melchior de Vogue war der erste Namensträger, aber es war Comte Georges de Vogue, der das Weingut im 20. Jahrhundert zu internationalem Ruhm führte. Seit dem Tod des Grafen 1987 wird die Domaine von seinen Enkelkindern, den Schwestern Claire de Cousin und Marie de la Doucette geführt. Die tägliche Leitung des Betriebes liegt jedoch in den Händen dreier absoluter Experten. Im Keller kümmert sich der Önologe Jean Lupatelli um den Weinausbau, während Jean-Luc Pépin seit 1988 den Verkauf und das Marketing verantwortet. Eric Bougogne, der seit 1996 als Weinbergsleiter fungiert, komplettiert das Team. Die Erträge sind natürlich bewusst niedrig gehalten, insbesondere bei den älteren Reben. Um die Überreife zu vermeiden, beginnt die Lese früh und wird ausschließlich per Hand durchgeführt. Während der Erntezeit beschäftigt die Domaine etwa 40 Helfer. Die Trauben werden sanft entrappt und auf einem vibrierenden Tisch von unerwünschten Resten befreit. Die alkoholische Gärung beginnt auf natürliche Weise. Nach der Gärung werden die Weine mittels Schwerkraft in den darunter liegenden Kellern geleitet. Im Gegensatz zu vielen anderen Weingütern setzt man schon seit jeher bei Vogue auf nur sehr wenig neues Holz. Bei den Cocruz werden selten mehr als 40% neue Fässer verwendet. Neben der außer Frage stehenden Großartigkeit dieser Experten basiert die Exzellenz der Domaine zu einem großen Teil auf ihren herausragenden Weinbergsbesitz. Fast 10 der insgesamt 12,5 Hektar Rebfläche liegen auf Grand Cru Terrain. Der Mussigny ist dabei das Herzstück. Die Geschichte des Mussigny reicht bis ins Mittelalter zurück und ist eng mit der Familie Mussigny verbunden, die den Weinberg einst besaß und im 14. Jahrhundert zu den einflussreichsten Familien des Burgunds zählte. Obwohl die Familie erlosch, blieb ihr Name in der Region fest verankert. Über die Jahrhunderte wechselte der Besitz natürlich mehrfach. Eine Schlüsselrolle spielt die Familie Boyer, deren Vorfahr Jean Moisson 1450 die Kapelle von Chaboy-Mussigny stiftete. Durch Heirat gelangten die Ländereien im Jahre 1528 an die Familie Meyer und später an die Boyer, deren letzte Erbin, Catherine Boyer, 1766 den Marquis Cerise François Melchior de Vogue heiratete. Bis heute besitzt die Familie de Vogue den größten Teil des Weinberges, der nun in der 19. Generation geführt wird. Damit gilt der Besitz als eine der ältesten kontinuierlich bewirtschafteten Weinberge an der Côte d'Or. Am 11. September 1936 erhielt der Mussigny durch ein Dekret den Status eines Grand Cru und damit auch seine eigene Appellation. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Appellation als einzige der Côte Nuit sowohl Rot- als auch Weißwein hervorbringt. Der Weinberg, der sich in einer Höhe von 260 bis 300 Meter über dem Meeresspiegel befindet, liegt an einem leicht ansteigenden Hang mit einer Neigung von 8-14%, der nach Ost-Süd-Ost ausgerichtet ist. Seine Nachbarn sind im Norden und Osten die Village- und Prémécru-Lagen der Gemeinden Chaboy-Mussigny und Vigeot, während der berühmte Clos de Vigeot südöstlich angrenzt. Südlich schließen die Grand-Cru-Lagen Echesseaux und Grand-Echesseaux an. Der Mussigny selbst gliedert sich in drei Parzellen. Le Mussigny mit 5,89 Hektar, Le Petit Mussigny mit 4,19 Hektar und La Combe d'Auvau mit 0,61 Hektar. Die rund 15 Eigentümer teilen sich die Anbaufläche, wobei die Domaine Comte Georges de Vogue mit 7,14 Hektar den größten Anteil besitzt und somit maßgeblich den Stil dieser Grand Cru-Lage prägt. Das Klima des Mussigny lässt sich als Übergangsklima zwischen maritim und kontinentalen Einflüssen beschreiben, wobei die kontinentalen Bedingungen überwiegen. Das spezielle Mikroklima des Mussigny, bedingt durch seine reine Ostlage, ist vergleichsweise kühl, doch die Lage profitiert von intensiver Sonneneinstrahlung. Zwischen den Tälern der Comte Chambol und der Comte d'Auvau gelegen ist der Weinberg zudem vor kalten Fallwinden und Spätfrosten geschützt. Die Böden des Mussigny sind überwiegend lehmkalkhaltig, wobei die oberen Schichten in den höher gelegenen Bereichen merklich dünner ist als die im unteren Teil. Die reichlich vorhandenen Kalksteine spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie tagsüber gespeicherte Wärme in den kühlen Nächten abgeben. Der rote Mussigny, Vivigne, der Domaine Comte Georges de Vogue, wird von Kennern als die Referenz angesehen. Dieser Wein entfaltet ein außergewöhnliches Bouquet, das banal gesprochen an rote Früchte, Blumen und Gewürze erinnert. Aber eigentlich ist es nicht in Worte zu kleiden. Zumindest berichten dies immer wieder selbst die anerkanntesten Weinkritiker weltweit. Seine Textur ist bemerkenswert seidig und das Aroma hält unfassbar lange an. Wie gesagt, ein Wein, den man nicht beschreiben kann, den man einfach fühlen muss. Und es ist definitiv einer der Weine, ohne dessen Genuss die persönliche Weinträgerkarriere nicht komplett ist. Vielen Dank dafür, für dieses Weinerlebnis. Noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Weil du vorhin erwähnt hast, dass du dir Landwirtschaft vorstellen könntest, auch Winzerin. Falls ja, wo wäre das?
Hm, nee, wäre es nicht. Wäre es nicht. Nee, ich wäre eher die Kräuterhexe.
Okay.
Ja, also das ist der Bezug, um der Wunsch ist immer noch irgendwann mal ein Hotel oder ein kleines Häuschen zu haben. Neben dem, das 100-200 soll immer das 100-200 bleiben, aber irgendwann wird man ja auch alt. Das wäre super schön und da wäre eher die Vorstellung, da einen tollen Garten, ein bisschen Landwirtschaft, das also ein autarkes System drumherum zu haben. Wenn sich das so ergeben sollte, dass da Weinbau möglich wäre, wäre das total großartig, wäre aber nicht mein Fokus. Also es aber
ist das nicht auch euer Endziel mehr oder weniger von dir und Thomas,
ja,
dass ihr Drei-Seiten-Hof und genau, alles selber anbauen, ein bisschen was verkaufen und
exakt
einfach aber für die ist, Natur leben, mit der Natur
das
leben.
Das ist einfach ja was, das machst du ja, wenn du wirklich auch einen Betrieb davon versorgen willst, machst du das nicht alleine und nicht nebenbei, sondern da brauchst du ganz viele Menschen, die wissen, was sie tun und brauchst das richtige Setup. Ich glaube, das hat viel mit Momentum zu tun. Wann trifft man auf die richtigen, findet man die richtige Fläche? Und dann kommt der Rest dazu. Mhm. Aber ja, wenn wir sowas finden würden, das wäre großartig.
In welcher Region wäre das dann? Also wäre es hier im flachen Land oder wäre es
Flaches Land, ja, immer flaches Land. Ich bin Flachlandkind.
Okay.
Ja, bekennend vorzugsweise in der Nähe zum Meer, wobei die Nordsee für mich kein Meer ist, sondern dieses kleine Bumswasser, was sich da Ostsee nennt, das ist das wäre ideal, aber ich glaube.
Klingt witzigerweise, ne? Ich bin auf Rügen aufgewachsen, ja. Also es ist, ich wohne jetzt leider viel zu weit weg vom Meer. Ja. Aber ich glaube, da, wo man aufgewachsen ist, da ist man dann.
Ich mag die Weite wirklich gerne. Es gibt mir eine gewisse Freiheit. Ich kann mich überall sehr wohlfühlen, ja, gerade was Natur macht. Ich mag auch süddeutsche Lebensart viel lieber als norddeutsches kulinarisches Verständnis. Ich glaube, das ist auch sehr nachvollziehbar, dass man lieber vielfältig und französisch inspiriert ist als Soljanka mit Kochschinken außer Packung. Aber die landschaftliche Weite, das ist schon, wenn ich sagen würde, wenn ich aus Hamburg rausziehen würde, dann wäre es schon richtig aufs Land.
Hm. Hast du eine Lieblingsweinregion, weil du gerade Frankreich erwähnt hast? Ist es Frankreich oder egal? Oder bist du da ganz offen und sagst, nein, ich Burgund können die anderen machen oder keine Ahnung?
Ja, es ist, ich mag die Abwechslung. Ich trinke unglaublich viel, sag ich mal, den kroatischen, georgischen Bereich, weil ich es einfach spannend finde, wo ich aber immer wieder Sachen finde, wo ich weiß, dass schmeckt mir, das macht mich glücklich, das begeistert mich, unabhängig von Stilistik oder Rebsorte. Ist Deutschland, Mosel, Baden, Pfalz tatsächlich und Burgund, Loire, Jura. Das sind so die, sag ich mal, sicheren Bänke. Wo die Wahrscheinlichkeit, dass mich der Wein glücklich macht, für sich genommen schon sehr hoch ist.
Und unterschätzt, welche Weinregionen, also ist es Kroatien, ist Georgien oder gibt es da noch andere Sachen, wo du sagst, hey Leute, guckt da mal ein bisschen mehr drauf, das habt ihr überhaupt nie auf dem Schirm. Wenn ihr nicht im 100-200 seid.
Wenn ihr nicht im 100-200 seid. Ach, ganz viel, ehrlich gesagt.
Okay.
Ja.
Exemplarisch? Sylt.
Unbedingt. Solaris. Trinkt mehr Solaris, Menschen.
Nee. Ben, wir haben dich lieb.
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, in den Regionen ist es oftmals auch eher so, dass du sagst, ja, Burgund, aber warum trinken wir denn so wenig Aligoté? Ne, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Warum geben wir dem so einen kleinen Stellenwert? Eher so zu gucken, Mensch, aus allem kann man irgendwie was Spannendes machen.
Brauchst du aber Aligoté jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, nicht die Zeit und vielleicht auch die Klimaveränderung, vielleicht auch das Bewusstsein der Winzer, auch diese Veränderung der Grundstilistik der Winzer, dass halt ein Aligoté früher in dieses Schema viel Holz und so weiter nicht reingepasst hat, mittlerweile in dieser reduktiven Art und auch in unserem Trinkbewusstsein.
Das hat ja oftmals auch, diese Modetrends haben ja auch eine Berechtigung. Mhm. Man kann ja Mosel auch fürchterlich scheußlich machen, das ist ja einfach so. Aber man kann es halt auch sehr, sehr gut machen. Und dass man, glaube ich, diese Bereitschaft hat, immer wieder auf Weinthemen draufzuschauen und zu sagen, Mensch, was passiert da? Da immer mal wieder reinzuschmecken. Ich persönlich verabscheue Gewürztraminer in den meisten Varianten, ist aber auch wieder eine der Sorten, die, glaube ich, am häufigsten bei mir in der Begleitung auftauchen, in Varianten, die mich selber überraschen, weil es eben so vielfältig sein kann. Ich würde das nicht auf eine Region beschränken oder auf eine Rebsorte, sondern auf das immer wiederkehrende, ey, es gibt Veränderungen, Wein ist ein Trendthema wie alles andere auch und wenn man da immer wieder bewusst drauf schaut, dann gibt es wahrscheinlich 90% der Sachen unterschätzen wir gerade, weil wir die anderen 10% einfach präsent haben oder weil da gerade eine Stilistik gefunden wurde, die uns alle glücklich macht oder die wir verstehen. Das wird aber in 10 Jahren wieder ganz anders aussehen.
Und das einfach manchmal auch zu hinterfragen oder einfach auch die bekannten trauen, ja. Gebiete einfach auch nochmal anders draufzuschauen. Wie weit geht da bei dir die Grenze? Also würdest du ein Syrah von der Mosel?
Probieren, ja.
Probieren. Und ja, wärst auch dann da mit bei und würdest sagen, auch den schenke ich aktiv und von der Leidenschaft aus.
Ja, ja. Und dann ist ja mal
die Frage, Rebfläche, dass die nicht mit Riesling bestockt ist. Also bist du da nicht so?
Nein, da bin ich nicht so.
Okay.
Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir reden ja sowieso von Monokulturen in den meisten Fällen. Und die Frage, was dem Boden gut tut und was nicht, die ist ja wesentlich kleiner zu setzen. Aber ob man jetzt sagen muss, die Fläche muss mit Riesling bepflanzt sein oder nicht, ja, weiß ich nicht. Da würde mein Idealismus aufhören, sondern wirklich gucken, was funktioniert. Wobei man da auch immer sagen muss, funktioniert der Syrah jetzt gut dafür, dass er auf einer Rieslingfläche steht? Oder ist es ein wirklich guter Syrah, was ja auch wieder zwei gänzlich unterschiedliche Paar Schuhe sind?
Oder ist die Region oder ist der Winzer, der es wirklich versteht zu interpretieren, egal wo der herkommt, ist ja manchmal auch so ein Parameter, ja, wo man
genau.
Da so, vielleicht
einen das, anderen... Was bei dem einen großartig sein kann, ist bei dem anderen okay und ein Versuch wert, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ja, dafür lohnt es sich, die Welt zu verändern.
Und ist dann der Wein, der dich überzeugt als solches, oder ist es, dass Thomas ein Gericht kreiert hat und du sagst, explizit dazu würde ich den jetzt ins 100-200 nehmen?
Der Wein als solches. Also gerade wenn wir von so Sondergeschichten sprechen, weil dann passt vielleicht die Sondergeschichte, dass ich sagen kann, ja, okay, wenn man hat diese Euphorie, das würde jetzt dazu super gehen. Aber wenn man dann ganz ehrlich ist und auf die sachliche Ebene zurückkommt, gibt es 90 andere Weine, die das mindestens genauso gut machen, wenn nicht sogar besser. Und dann würde ich nicht nur aus Sensationsgeilheit bei dem besonderen Wein bleiben oder bei dem außergewöhnlichen.
Inspiriert ihr euch gegenseitig? Also hast du manchmal auch einen Wein, wo du sagst, ich habe die und die Komponenten, kreier mir was dazu, also dass du
das miteinander essen und trinken, das macht schon, also das gibt schon viele Impulse in verschiedenste Richtungen, ja, definitiv.
Gibt's für dich mal die eine?
Ich glaube nicht, dass Thomas sonst jemals freiwillig Sanddorn oder Harzer Käse verarbeitet hätte.
Okay, das warst du.
Ja, das musste dann irgendwann Monate später sickerte das dann doch durch. Ja.
Aus dem Wein resultierend oder war das einfach deine Vorliebe, Historie, dass du
beides unterschiedliche Zusammenhänge, ist aber beides schon vorgekommen und auch meine Weinvorlieben haben sein Geschmacksbild natürlich auch verändert, bereichert, beeinflusst, klar.
Mhm. Gab es für dich mal die ultimative Wein-Speisen-Kombination, wo du sagst, davon gern 100 pro Stunde?
Die meisten Sachen, die wir machen, sind so gehaltvoller, kann man nicht 100 pro Stunde von essen. Olle Rosso Sherry und Käsetoast ist bei uns so ein Klassiker. Geröstetes Rucmehltoast, eine warme Deichkäsecreme obendrauf oder alter Gouda und roher Champignon. Das ist sehr umami, sehr cremig, sehr würzig. Und dazu trockener Olle Rosso Sherry, perfekte Nussigkeit. Das ist so, ja.
Ist es bei dir nur Wein oder hast du einen Ausgleich? Also du bist ja eigentlich overloaded mit Familie, mit Business, mit Wein und so weiter, aber gehst du jeden Tag 3 Stunden joggen und hörst 4 Podcasts oder spielst du noch Saxophon? Oder
ich wüsste nicht, wo ich die 3 Stunden hernehmen soll. Nee, ich bin froh, wenn ich es schaffe, so ein bisschen Yoga zu machen. Und also eher das Heiligtum ist der Start in den Tag, bevor alle anderen wach sind und wenn es nur eine halbe Stunde sind. Wenn ich das hinkriege, dann sind die Tage meistens sehr viel besser und sehr viel entspannter.
Hm. Was würdest du mit Wein niemals tun? Also gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, kennst, dass ihr sowas macht. Und dann nicht die übliche, keine Ahnung, Cola-Bordeaux-Nummer, ja. Sondern vielleicht irgendwas, Zeitpunkt schließt du aus, Situation schließt du aus, das ist alles Stimmungssache.
Ja.
Ist alles Leben und Life und genießt es als...
Ich weiß jetzt nicht, ob man fertige Weine zusammenschütten muss oder da irgendwelche anderen Sachen an Gewürzen und Kram reinmachen muss. Wobei, ja, warum nicht auch ein Glühwein trinken, wenn ich das glücklich mache. Nee, finde ich jetzt, außer, dass ich grundsätzlich nicht verstehe, warum man Softdrinks in den Körper tut. Nichts, kein Sakrileg, wo ich sagen würde, oh Gott, das geht gar nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich Eiswürfel in den Wein macht, aber ja. Schorle, okay, kann ich persönlich auch nicht nachvollziehen, ist mir aber noch schlüssig. Aber so einen garstigen Eiswürfel da in den Wein zu tun, damit das alles verwässert, dann nee, kann ich nicht nachvollziehen.
Aber gibt es irgendwas, weil du gerade Softgetränke erwähnt hast, irgendwas, was dem Wein nahe kommt oder was mit Wein vergleichbar ist? Ihr seid ja auch im alkoholfreien Bereich extrem aktiv. Da vielleicht so die Nachfrage, dass ich es nicht vergesse, kommt das von dir oder kommt es von der Küche?
Das kommt von der Küche in Kombination mit mir.
Okay.
Also da ist natürlich, haben die Jungs, und das nur, weil wir wirklich Tatsache gerade ein reines Männerteam haben, einen ganz anderen Bezug zu den 98.000 eingelegten Sachen, entsafteten Dingen, die sie einfach im Portfolio haben, was ich natürlich nicht immer alles auf dem Schirm habe. Und das ist eher so, dass ich sage, Mensch, so das in die Richtung geht das Menü, das wären so Geschmacksbilder oder Stilistiken oder das ist eine Aromenwelt, die will ich unbedingt dabei haben oder dieses Mundgefühl soll es erzeugen. Und das dann von Küchenseite produziert wird, gemacht wird und wir zusammen in die Justierung gehen und Sachen zusammenschneiden. Dann ist bei diesen alkoholfreien Sachen natürlich immer die große Frage der Haltbarkeit. Wie schnell verändern sich diese Geschichten? Mhm. Also wir machen es sowieso täglich neu, aber wenn du manchmal Sachen hast, die sich im Laufe des Abends verändern, das funktioniert dann auch nicht. Also das ist so ein großes Thema dabei, weil wir auch da natürlich nicht irgendwie mit Haltbarmachern, künstlichen Dingen arbeiten wollen. Und dann, ja, entsteht das so gemeinschaftlich und ist dann aber auch eine sichere Bank, die im Prinzip jeden Tag produziert wird, jeden Tag nachgeschmeckt wird.
Und das variiert mit jeder Saison, mit jeder Menüsaison? Ja, auch mit jedem, wenn ihr Gerichte austauscht, dass da jedes Mal, oh, okay.
Ja, ist ja sonst langweilig.
Kauft ihr dazu oder macht ihr alles selber?
Wir machen alles selber.
Alles, wow.
Also das Einzige, was wir dazu kaufen, ist alkoholfreies Bier, weil wir mit Kervida hier tatsächlich wirklich ein exzellentes alkoholfreies IPA haben. Und es gibt eine Industriesünde und das ist Tonicwasser, weil der klassische Gin Tonic halt ein Gin Tonic ist. So. Aber ansonsten ist alles, was hier ist, selbst gemacht. Es gibt auch keine Cola, keine Fanta, keine Sprite.
Ja. Was macht ihr mit Kindern, die ins Restaurant kommen? Wasser? Oder die alkoholfreien Sachen mitprobieren?
Genau, also bis jetzt... Die Kinder sind das gar nicht, die so unglücklich damit sind. Das sind eher die Erwachsenen, die ihre Cola vermissen. Ja. Nein, aber selten, weil man inzwischen ja auch weiß, was einen erwartet, wenn man jetzt 100, 200 geht und wofür wir stehen. Im Großen und Ganzen sind die Gäste da auch nicht sonderlich überrascht von.
Und füllt ihr das auch irgendwie ab und bietet es zum Verkauf an oder so?
Wenn nee, sollten
so
wir
begeistert oder so? Ja, eigentlich schon, weil es da viel zu wenig auch Kreativität gibt und es wäre eigentlich.
Das stimmt.
Gut, ist eine Frage auch der Haltbarkeit, dann was du
eben. Aber das ist allgemein was, wo wir sagen, Brot, Butter, gewisse Standardsachen des 100, 200, da fehlt uns im Moment noch einfach die Zeit für, aber das ist eigentlich dämlich, das nicht, weil die Nachfrage auch da ist, unseren Gästen auch anzubieten, dass man das zumindest mitnehmen kann oder abholen kann. Ja. Das müssen wir noch machen.
Und gibt es ein Getränk, was dem Wein nahe kommt? Also hast du da jemals was gefunden, wo du sagst, es hat die gleiche Komplexität, Individualität, Vielschichtigkeit, Entwicklungsfähigkeit?
Komplexität gibt es schon viele Sachen. Du kannst ja auch mit Bier, du kannst mit Tee, mit Kaffee unglaublich viele Sachen machen, gerade wenn du das dann auch noch verschneidest und mit Fruchtauszügen oder ne, spätestens wenn Holz, Laub, solche Sachen zum Einsatz kommen, kriegst du ja auch eine wirkliche Tanninstruktur hin. Aber Wein bleibt Wein und ich finde das Nachahmen gar nicht erstrebenswert. Also ich habe noch nie versucht, einen Rotweinmoment nachzumachen oder einen Riesling-Moment, sondern es soll ein eigenständiges Getränk sein, was dazu passt.
Würdest dich genauso erfüllen, wenn du sagen würdest, keinen Wein, könntest du dir ein Leben ohne Wein noch vorstellen?
Ja, bestimmt, aber es wäre schon schade, weil ich Wein einfach liebe. Ich finde es schade, dass er irgendwann betrunken macht. Es wäre mir total lieb, wenn das nicht so wäre. Ja,
das finde ich auch in der Tat das eigentlich Bedauerlichste dabei, dass man Grenzen hat. Also man sagt, also
irgendwann geht's halt einfach nicht mehr. Ja, ja. Aber ich möchte mir ein Leben ohne Wein nicht vorstellen, nein.
Und wenn du es müsstest, welches Getränk wäre, also wäre es dann Tee oder wäre es...
Es wäre wahrscheinlich in der Hauptkomponente Wasser und dann situationsabhängig das, wo du bist und was das
bereichernde,
es da gibt.
Genuss, bereichernde.
Weil dann ist es wirklich ja nur, wie beim Wein auch, du trinkst das eine Glas, zwei, drei, vier Sachen, wo du sagst, so, das ist jetzt gerade besonders, aber Wein könnte ich alternativ zu Wasser trinken, alles andere nicht.
Alkoholfreier Wein?
Nein.
Schon mal was probiert, was dich irgendwie überzeugt hat, oder?
Ja, Sachen, die okay waren, aber eben halt auch okay. Und wenn ich so viel bessere, natürliche, alkoholfreie Sachen trinken kann, warum soll ich dann ein Lebensmittel so künstlich verändern, damit es irgendwie auch okay ist?
Ist für dich wie mit fleischlosen Alternativen,
wo man sagt... Ja, bitte, nein, keine Ersatzprodukte. Grundsätzlich finde ich das Thema Ersatzprodukt schwierig, ne? Sich inspirieren zu lassen von Dingen, Dinge künstlich nachzuahmen. Kann ich mir auch immer nicht vorstellen, dass das so gut ist für den Körper, wenn wir da so... Ja, ein Fleischersatzprodukt reindrücken, was ungekühlt 3 Jahre haltbar ist. komisch, kann ich mir nicht so. Wenn die Natur so gar nicht damit zurechtkommt, wahrscheinlich nicht so ideal.
Aber so weit denken die meisten leider gar nicht.
Ja, das stimmt, weil Essen, Trinken immer noch zu sekundär ist.
Ja, also selbst Wein, der gewisse Stabilisatoren wie, keine Ahnung, Säure oder Sonstiges hat, ist ja nicht 3 Jahre offen.
Nein, natürlich nicht.
Haltbar und da würde nichts passieren. Also das ist dann.
Nein, also Verderblichkeit ist was Gutes. Ja. Und Veränderung auch.
Das, ja, Prozesse zeigt, dass das Ganze noch lebt.
Genau. Irgendwo. Ja. Und Leben ist erstrebenswert, gerade wenn wir über Ernährung sprechen.
Ja. Bist du eher digital oder analog?
Die Kombination aus beidem ist total wichtig.
Mhm.
Ich empfinde digital als etwas sehr Sinnvolles. Wir arbeiten ja auch gerade im Restaurant viel digital, was Reservierung etc. pp. Angeht. Wir werben digital. Natürlich, Social Media ist für uns ein total wichtiges Tool. Umso schöner finde ich, dass es Dinge gibt, die analog bleiben. Das Handwerk, der Gastkontakt, die Stimmung hier vor Ort. Mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass das irgendein Roboter irgendwann ersetzen kann, weil ne.
Auch nicht bereichern. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt nur der Geschichtenerzähler, aber den Wein bringt ein Roboter.
Ich glaube, für gewisse Konzepte ja. In diesem Falle wird es aber keinen Sinn machen, weil unsere Weinauswahl und das Momentum viel zu individuell ist. Also der Roboter könnte mir nicht sagen, was ich sehen muss in dem Moment, wo ich mich dem Tisch näher.
Hm.
Und das muss ich aber sehen, um zu wissen, mit welcher Annonce ich den Wein, der jetzt echt speziell ist, jetzt ins Glas gebe.
Mhm.
So, und das erste Momentum, wenn der Gast reinriecht und sagt, oder schon die Farbe sieht, da muss ich dabei sein. Das kann auch keine Technik machen. Deswegen, in vielen Bereichen sollte man das viel mehr machen, weil es total dämlich ist, da menschliche Arbeitskraft zu binden. In diesem individuellen Segment, wo wir arbeiten, glaube ich, nö.
Sonst eher Film oder Buch?
Eigentlich Buch, aus Zeitmangel leider Film. Ganz ehrlich, ich liebe Bücher, ich kann da total drin versinken, lege da auch total großen Wert drauf, dass das auch in unserem Leben als Familie eine große Rolle spielt. Gucke aber auch gerne Film.
Und wenn du dich fortbildest, ist das digital oder ist das analog? Also nimmst du da 5 Bücher zur Hand und versuchst dich da durch oder Magazine und dich da durchzukämpfen oder
Magazine,
ist es das
klar,
halt
weil es einfach schneller zu konsumieren ist. Hm. Ansonsten eher digital, weil ich oft konkrete Sachen suche und da natürlich einfach digital schneller bin.
Bildest du dich noch fort? Also bist du da konkret welche Medien verwendest du dort oder hast du da irgendwie einen Tipp, Hinweis, wo du sagst, also wenn man schon so diese Ebene hat, die ich habe, aber manchmal auch so dieses Freakige, weil du ja nicht nur oder nicht so diese Mainstream-Informationen brauchst, sondern schon das Individuelle. Oder ist es die Kommunikation mit dem Vincent, dass du...
Ich glaube, da ist es wirklich viel der persönliche Austausch und ist nach wie vor sehr individuell und mühevoll. Ich finde aber gerade in dem, was wir tun, sei es jetzt Wein oder Gastgeber allgemein, ist Fortbildung vieles auch, was gar nicht so offensichtlich konkret mit der Thematik zu tun hat, sondern hat auch was mit dem Wissen über Mode, Kultur, also dass man einfach sagt, ich beschäftige mich mit anderen Dingen und ziehe dadurch wieder ganz viel für mich mit, was ich in meinen Alltag irgendwie umsetzen kann. Sich vielleicht einfach breiter zu informieren und in verschiedenste Lebensbereiche reinzugucken, immer dahin zu gehen, wo Menschen Dinge sehr, sehr gut und sehr, sehr leidenschaftlich machen und zu gucken, was machen die da? Was habe ich mit Football-Vermarktung zu tun? Aber trotzdem kannst du da Dinge hören und verstehen und sagst, ah krass, ja, das ist eine Sichtweise auf eine Thematik oder wie man mit einem Problem umgeht oder wo man sich Inspiration oder Lösungsansätze sucht, wäre ich in meiner Gastronomieblase nie drauf gekommen. Und diese Art von Weiterbildung finde ich unglaublich spannend.
Manchmal sogar noch weiterbringend, als wäre man da so in seiner Gastro- oder Weinblase dann irgendwo gefangen.
Ja, weil man sich natürlich irgendwie auch schnell wieder mit den gleichen Dingen rät, weil wir alle ja doch dann sehr eng beieinander sind in den Problematiken, in Anführungsstrichen.
Auch zufrieden gibt, wo man sagt, das geht nicht oder das passt nicht oder sei es
irgendwelche... Hat noch nie funktioniert.
Ja, so. Genau.
Will der Gast nicht.
Ja.
Haben wir gar nicht die Mitarbeiter für.
Sollen wir den Veltliner noch...
Ich glaube, so als letzten Abschiedsschuck ist das doch eine ganz gute Geschichte.
Magst du Veltliner?
Ich wollte gerade sagen, grüner Veltliner, auch so eine Rebsorte, die von absoluter Belanglosigkeit bis zur absoluten Begeisterung bei mir alles auslösen kann.
Ist es da aber beim Riesling nicht genauso?
Ja.
Ja, ich finde, Riesling ist ja auch eine Rebsorte.
Bei der variabelsten Geschichten. Ja. Die Nase sagt eher Begeisterung als absolute Belanglosigkeit.
Wie wichtig ist bei Weingütern für dich Tradition? Ist das total unerheblich oder spielt das irgendwie... eine Rolle, also es ist für dich jetzt bei dem Wein ausschlaggebend, 15. Generation, 17.
Nein.
Jahrhundert oder wenn die letztes Jahr angefangen hätten, der Wein funktioniert, dann ist das für dich genauso. Findest du es eher störend, also dass dann ein Winzer...
Ich finde, es kann hemmen, ja, das schon. Habe aber genauso auch schon in meiner Zeit gesehen, dass eine neue Generation übernommen hat, sich freischwimmt, trotzdem ein gutes Verständnis dafür hat, was ist Tradition, was nicht. Das kann halt total nach hinten losgehen. Mhm. In jede Richtung. Ich bewege mich nicht oder ich bewege mich zu viel, kann ja auch tödlich sein. Ich glaube, es ist sehr individuell. Wichtiger ist immer zu gucken, wie wird damit umgegangen. Mhm. Nur weil es neu ist, ist es auch nicht gut. Mhm. Aber ja gut, Tradition kann halt oftmals auch langweilige Tradition sein. Und wo es nicht sonderlich gut ist oder nicht mit sonderlich viel Leidenschaft gemacht wird, wird es ja nicht besser, nur weil man es schon 15 Generationen so macht.
Das ist das Schwierigste für einen Winzer zu unterscheiden, wenn man auch neue Ideen hat, wenn man vorher durch die Welt gereist ist, dann zu sagen, meine Idee ist vielleicht anders und das, was ich, und da sind wir vielleicht auch wieder in Österreich an der Mosel, das Bestehende aufzugeben, damit eigentlich auch dieses Schöne wegzuwerfen. Was ist richtig, was ist falsch? Ich habe dich vorhin gebeten, den ins Eis zu tun. Ich finde, das war das Schlimmste, was wir machen konnten, weil der jetzt so kastrierend kalt ist. Also man riecht nichts, man schmeckt nichts eigentlich von dem Wein.
Also wir haben ja sehr dünne Gläser und sehr hohe Temperaturen hier auf der Empore. Das dürfte gleich hören. Weißt du, was ich glaube, auch noch manchmal so ein Thema ist? Du kannst ja bei Wein nicht instant reagieren. Du hast ja immer Vorlaufphasen, du hast Zeiten, du brauchst Geduld. Und die Idee, die du heute hast, wenn du aus dem Jura kommst und sagst, ey, Mama, Papa, wir machen das jetzt so. Und du hast dann 6 Jahre später das Resultat. Würdest du vielleicht dann auch schon wieder 6 Jahre später ganz anders auch an die Umsetzung gehen. Mhm. Und das ist ja auch was, das unterschätzt man immer so ein bisschen, wenn man so gar nicht in dieser Thematik ist oder das nur als Konsument sieht, dass der Winzer nicht eben sagen kann, ich mache das jetzt so und ein sofortiges Ergebnis hat. In der Küche können wir ganz anders reagieren. So, in der Landwirtschaft auch schon bei vielen Sachen möglich, bei manchen Sachen auch nicht, wenn es gewisse Fruchtfolgen Sachen sind, wo ich sage, da muss ich halt einfach mit der Natur und mit mehr Zeit arbeiten. Gerade deswegen versuche ich da immer auch mit sehr viel Verständnis und ja, vielleicht einer gewissen Güte, hört sich jetzt so erhaben an, aber auch Menschen zu sagen, ja klar, wie soll er das dann machen? Also er braucht ja auch eine gewisse Zeit zu agieren, sich neu zu orientieren, zu gucken, was passt, was nicht. Und das kannst du im Wein halt nicht innerhalb von 6 Wochen machen.
Und er braucht auch eine gewisse Greifbarkeit, Identifizierbarkeit, also dass man für ihn für etwas charakterisieren oder eben auch sehen kann. Ist das bei uns Sommies genauso? Ich glaube, da wird es niemals so gesehen. Aber letztlich hat ja doch jeder irgendwie so eine Handschrift, dass man sagt, ich erkläre den Wein auf diese Weise, ich suche die Weine aus. Brauchen wir das auch? Ist es für uns wichtig? Und
ich glaube, ja. Also ich leider gibt es das viel zu wenig. Auch dem geschuldet, wenn das will der Gast oder das funktioniert nicht oder das muss man halt immer haben und uns dadurch viele Möglichkeiten der Individualität ja auch nehmen oder uns genommen wird und wir sie uns nehmen lassen, wie auch immer man es möchte. Aber als wir so sprachen, dass ich glaube, du hast auch mit Sebastian Georgi schon eine Folge gemacht, der auch ganz gesagt hat, für mich ist halt Wein-Pairing, nee, Wein ist Wein und das ist so. Und nicht die jetzt hier sitzen und sagt, für uns ist aber das Pairing hier in diesem Setup, ist das halt die Königsdisziplin, darin sind wir gut, dafür stehen wir. Und das doch zu haben, zu wissen, dass, da gehe ich zu einem Kollegen, der ist da absolut und der legt da seinen Fokus drauf und in diesem Restaurant, ja, kann ich jetzt sagen, ich will begleitend trinken, aber da haben die überhaupt keinen Spaß dran, das wollen die überhaupt nicht machen. Wenn man sowas viel mehr hat und sowas auch viel mehr kommuniziert werden würde, weil man sich traut zu sagen, manche Sachen machen wir sehr gut, manche Sachen machen wir aber auch gar nicht, weil dafür stehen wir nicht oder das können wir nicht, das wollen wir nicht. Das wäre schon schön, wenn wir uns das auch selber zutrauen würden.
Also das dann vielleicht auch nach außen tragen, dass man damit greifbar wird für einen Gast und erst nicht selber irgendwie erraten muss, warum der Sommelier so ist, warum er so empfiehlt.
Genau. Oder du am Ende des Abends sagst, ja, Wein-Pairing machen wir eigentlich gar nicht, das haben wir jetzt nur für sie gemacht. Und sagst, mach doch den Mund vorher auf.
Ja.
Und so, ne?
Ja.
Also ich glaube,
wie kann man sowas machen? Also gibt's da irgendwie eine Erklärung in der Karte auf der Homepage? Macht ja auch keiner auf der Homepage. Man kann es vielleicht irgendwie aus einer Insta-Story oder aus einem Insta-Account heraus erraten.
Also das, ja, viele
Köche sind dann schon eher, dass die halt bei den Menükarten das vorne reinschreiben und sagen, wir arbeiten mit lokalen Produkten, ich mach das.
Ja, aber nur weil du es schreibst, heißt ja noch nicht, dass die Leute es lesen.
Ja.
Also das ist ja was, das merke ich immer. Es wird unglaublich wenig gelesen. Ja, klar, du hast den Gast, der kennt jedes Detail deiner Internetseite, aber grundsätzlich ist das schon, kannst du nicht erwarten, dass die Menschen lesen, was du schreibst. Mhm. Selbst im Buchungsprozess nicht. Also sich nur darauf zu verlassen, das ist schwer. Ich habe selber noch keinen, ich denke da ganz viel drüber nach, wie kann man Service besser kommunizieren, Servicekultur, Ansprüche, wofür stehen wir, was erwartet dich hier bei uns? Ich glaube, wir haben da inzwischen schon auch uns bewusst ein Wording für gesucht, merken aber immer wieder, ja, Küchenphilosophie, das Setup, wie ticken wir als Unternehmer, was haben wir für politische Werte, ist viel einfacher zu sagen, was haben wir denn für eine Servicekultur? Er ist individuell, ist leidenschaftlich. Aber was heißt denn das für den Gast? Unglaublich schwer. Müssen wir vielleicht alle ein bisschen mehr drüber nachdenken und einfach den Versuch wagen und da eine Sprache für entwickeln neu.
Weil viele sind einfach auch zu vorsichtig oder zu cozy mit dem Gast. Da seid ihr ja schon forsch oder seid ihr schon politisch eigentlich auch in euren Aussagen. Man kann es wahrscheinlich auch nicht überstrapazieren, dass man die ganze Zeit nur immer auf dieses raufhaut und sagt, das ist richtig oder das ist.
Letzten Endes musst du es ja leben. So, ne? Und das Erlebnis hat der Gast, wenn er hier bei uns ist. Darüber sollte man trotzdem ein bisschen sprechen, aber wenn wir es dann nicht umsetzen können, ja, ist auch schwierig. Wenn es so einfach wäre, dann wüssten wir es ja alle.
Warum magst du den Wein, weil du vorhin gesagt hast, du magst den Veltliner?
Also in Hamburg ist es kein typischer Veltliner, weil der typische Veltliner in Hamburg muss eher optimal geschmacksneutral sein und möglichst kalt und nicht passieren.
Dass sozusagen der Eiswürfel die Geschmackszugabe ist.
Genau, okay. exakt. wo das eigentlich völlig wurscht ist, welche Rebsorte du drin hast, Hauptsache frisch und jung. Ja, aber es passiert was erstmal so, ne? Also er kommt, wir haben ja, wie gesagt, den echt kalten Glas gehabt, der kommt ja jetzt erst und man kann auf jeden Fall blind sagen, dass es grüner Veltliner ist. Trotzdem merkst du, da ist irgendwie ein bisschen mehr Handwerk, da ist ein bisschen mehr Stilistik des Winzers reingeflossen. Und das finde ich immer sehr spannend, wenn man es schafft, Rebsorte, Region und trotzdem Stilistik des Weinguts des Winzers reinzubringen, ohne dass das eine das andere übertüncht oder gänzlich verloren geht. Und das, glaube ich, ist hier.
Definierst du eine Rebsorte über die Aromatik oder über die Haptik oder allgemein die Gustatorik oder die Typizität?
Vordergründig über die Aromatik, im zweiten aber direkt immer die Haptik, weil ich finde, Mundgefühle und gewisse, ja, einfach Zusammensetzungen, die du spürst, sind schon ganz, ganz entscheidend. Gerade wenn du Sachen hast, die manchmal ein bisschen dichter beieinander liegen.
Ich finde ihn hier schon sehr typisch. Also dieses Abfliege, dieses richtig saftig Abfliege, dieses leicht pfeffrige, würzige. Ich finde Weinviertel, der kommt aus dem Weinviertel, vom Weingut Setzer. Also es ist ja so eine Region, die eigentlich so erst langsam am auch, also typisch natürlich, aber auch typisch österreichisch, aber man findet noch keine richtigen Worte dafür, oder?
Also zumindest nicht in unserem deutschen Konsumverständnis. Also wenn du jetzt sagen würdest, auf den Weinkarten präsent und dann wüsstest du auch genau, was erwartet dich dann, das gibt's, glaube ich, noch nicht. Aber es taucht zumindest häufiger auf den Weinkarten auf, was ja auch schon mal immer ein richtiger Schritt ist.
Ich mag den Sponti dabei, weil er dem noch so eine gewisse Facette gibt. Ich mag die Salzigkeit hinaus. Setzer ist natürlich schon ein großer Name dort in der Region. Das, ich weiß nicht, ob das immer gut oder schlecht ist, so die Benchmark-Weine dort zu probieren oder zu trinken.
Naja, irgendwo musst du ja anfangen. Das ist immer so, dass heißt, ja.
Ist das für dich der Anfang, eine Region kennenzulernen, wenn man die großen Namen trinkt? Oder trinkt man sich von unten nach oben?
Für mich persönlich ist es das nicht, sondern ich würde immer eher gucken, wenn ich die Möglichkeit habe, je nachdem, in welchem Setup du bist, dass ich mit den kleinsten oder den absoluten, vielleicht kleinen Traditionsbetrieben, also irgendwie einen anderen Zugang finde. Ich verstehe das aber total, wenn man sich von den bekannten Namen erstmal loswinkt, weil man natürlich logischerweise sagt, das hat ja eine Begründung so. Dafür offensichtlich machen die das gut und offensichtlich haben die verstanden, worum es geht. Und wenn das für viele Leute gut funktioniert, dann scheint es wohl die Region zu präsentieren. Ist, finde ich, total legitimer Ansatz, gerade für nicht Sommeliers, sondern einfach Menschen, die gerne Wein trinken. Und sich von da aus dann abzuarbeiten, sagt, okay, was hat mir gefallen und wo kann ich das vielleicht dann bei kleineren Winzern suchen und finden. Eine pragmatische Herangehensweise einfach.
Gibt es für dich noch Wünsche, Ziele, die du hast, vorhast, was man von euch erwarten kann, was man von dir erwarten kann?
Ich glaube, die letzten 6 Jahre haben wir jetzt gut genutzt und verstanden.
Wobei es auch krasse Jahre waren mit Corona.
Ja, ja, ihr habt ja, waren ja keine 6 Jahre
Gastkontakt. Einen Quatsch mitgenommen, den man mitnehmen konnte.
Ja, wir sind als Unternehmer sind wir schneller erwachsen geworden, glaube ich. Das ist einfach so. Ich bin auch viel älter geworden, als ich sowieso schon bin, aber Da reift man schneller einfach, wenn man das durchhält. Nee, aber jetzt wirklich rein auf das Thema Wein bezogen, ist es schon was, dass ich sag, wir haben, glaube ich, die Stilistik, also wie wollen wir an das Thema Wein rangehen, was ist uns wichtig, wofür stehen wir mit dieser Pairing-Geschichte, verstanden. Das ist ein Prozess, der sich immer weiterentwickelt, wo man immer mehr sagen kann, okay, das passt, so arbeiten wir, das sind die Erzeuger. Das nächste große Thema, was ich gerne machen möchte, über so vielleicht die nächsten 6, 7, 8, 9, 10 Jahre, ist eine Weinkarte aufzubauen. in unserer Stilistik, in unserem Verständnis.
Das heißt, welcher Umfang wäre da dann ideal? 10.000 Positionen, 200, irgendwas dazwischen?
Ich glaube, erstmal 200 anfangen und so aufzubauen. Wie gesagt, das ist ja einfach auch was, das hat was mit Lagermöglichkeiten zu tun. Wir kriegen jetzt das erste Mal eine richtige Kellerfläche, wo das auch überhaupt möglich ist, weil, du weißt ja selber, erstens ist ein Chambrier nicht dazu da, Dinge zu lagern, und wenn du auch aus einem Kühlhaus oder aus einer anderen Lagerfläche rausarbeitest, kannst du dir da noch so hübsch draufschreiben, das bleibt liegen. Wenn du aber weißt, die Gäste, die den Wein lieben, fragen danach, dann ist mein Gastgeberherz immer zu schnell dabei, das dann doch aufzumachen, das so ein bisschen aus den Augen, aus den Sinnen, da eine Struktur für zu schaffen, auch mit einem gewissen Plan auf die Suche zu gehen, sagen, ich weiß jetzt, was ich möchte, wie das ist, und kann mir auch Geld erwirtschaften, Weine zu kaufen, die ich einfach nur zurücklege. Das ist so für die nächsten Jahre mein persönlicher Weinwunsch fürs 100-200.
Was für eine großartige Energie, was für eine Lebendigkeit, was für eine allein schon verbale, aber eben auch meinungsfeste Ausstrahlung. Vielen lieben Dank, liebe Sophie, für das Gespräch, für deine Gedanken, für deine Meinung und dass du heute unser Gast warst. Interessant, wie du deine Rolle als Sommeliere, als Geschäftsfrau und als Servicefachkraft siehst, bewertest, einordnest und ganz aktiv lebst. Vielen Dank für die Gedanken. Und noch ein großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Social Media begleiten und einfach, dass ihr an unserer Seite seid. Noch ein großes Dankeschön unserer Partner der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung. Dank ihnen ist es möglich, dieses Projekt am Leben zu erhalten. Vielen lieben Dank dafür. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf den kommenden Freitag. Wir gehen nach Berlin und da waren wir schon mal im Nobelhatten Schmutzig und mussten mehr oder weniger erfahren, dass nicht Billy Wagner, sondern ein anderer Sommelier dort hauptsächlich für die Weinauswahl zuständig ist. Und so freue ich mich auf die kommende Woche auf Freitag und auf Steve Hutch.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht der Gerhard Retter. Ich bin Sommelier und Maitre, lebe in München, bin ursprünglich Österreicher und ich habe das große Vergnügen, ein paar Worte zu einer meiner Lieblingskolleginnen aus der Sommelierwelt zu verlieren. Es geht um Sophie Lehmann. Sie ist die Chefin des 100-200. Das macht sie mit ihrem Mann. Und es ist ganz klare Rollenverteilung. Thomas ist die 100, sie ist die 200. Charmant, charismatisch, kompetent, intelligent, sehr fleißig. Sie hält den Laden beisammen. Sie erdet und motiviert diesen genialen Koch. Sie führt das Team, sie leitet die Gäste. Betriebswirtschaftlich absolut top. Ja, neben den betrieblichen Belangen ist sie auch noch Mutter und betreut eine Familie, auch eine Patchwork-Familie, was wirklich nicht immer einfach ist. Ich möchte sagen, wer das unter einen Hut bringt, das mit so viel Passion und Leidenschaft, mit Freude, mit strahlenden Augen lebt und verkörpert, wie Sophia. Da kann man nur den Hut ziehen und sagen, wo ist der Nobelpreis? Auch habe ich schon angemerkt, dass er ein glücklicher Mann ist, dieser Imbusch. Ja, lieber Thomas, ich weiß, dass du es weißt und es ist schön, dass es euch gibt als Paar. Ich stehe auf euch. Ich bin der Meinung, wir werden noch ein Feuerwerk erleben. Das tun wir jetzt schon. Aber es ist noch lange nicht, dass es weniger wird. Ich glaube, ihr seid auf so einem tollen Wege und was du gemeinsam auf den Weg gebracht hast, ist einfach mehr als beeindruckend. Chapeau, viel Erfolg weiterhin. Ich freue mich auf die nächsten Treffen, die Zeiten bei euch im Lokal und ich danke für die langjährige Freundschaft. Ja, wir hatten auch vergnügliche Zeiten am See. Ciao, ciao, ihr Lieben. Pfiat die.